Guten Morgen. Zuerst für alle die, wo heute zum ersten Mal da sind oder seltener da sind. Wir nehmen jeden Sonntagmorgen eines der 66 Bücher der Bibel durch. Und da bekommt ihr immer zum Schluss die Zusammenfassung dessen, was ich hier über dieses Buch gelehrt habe. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, jetzt, ich habe hier den Test. Könnt ihr das schon austeilen? Machst du mal das hier auf die Seite und die andere Hälfte gibst du Doris. Und ihr könnt den Test jetzt schon, wenn ihr aufpasst, manche fühlen. Ich bräuchte hier einen größeren Tisch bei dem Unterricht, ja. Ihr könntet es, manche geben mir es manchmal schon ausgefüllt ab am Ende vom Gottesdienst. Also das sind so ein paar, die das immer machen. Und es ist eine freiwillige Sache, aber wenn du alle Bücher durchgenommen hast und den Test ausgefüllt hast, kannst du hier eine Bestätigung bekommen, falls du mal eine Bibelschule gehen möchtest, dass du die Bibelkunde, das heißt das Neue und Alte Testament in allen Büchern durchgearbeitet hast. Und ich möchte jetzt zuerst noch beten. Vater im Himmel, ich möchte deinen Sieg proklamieren. Herr, wir möchten hier ein Stück sein von dem, Herr, die deinen Willen erfüllen, hier schon auf dieser Erde. Herr, dass dein Reich unter uns aufgerichtet wird. Herr, ich danke dir, dass du da bist und dass es große Freude macht, Herr, deine Liebesbriefe in deinem Wort an uns zu lesen und zu lernen und zu befolgen. Herr, und ich danke dir, dass wir, wenn wir hier versammelt sind als Gemeinde, Herr, dass wir ganz mit dir verbunden sein wollen. Herr, und dass wir einander lieb haben wollen. Nicht, Herr, die nur, die uns sympathisch sind, sondern alle, die unsere Brüder und Schwestern sind. Ich danke, dass jeder einzelne von uns sehr, sehr wertvoll ist vor dir. Herr, und ich danke dir, dass du auch jetzt da bist mit deiner Kraft und dass du uns inspirierst zum Reden, inspirierst zum Hören. Herr, nicht nur hören, sondern verstehen und erkennen, was dein Wille ist und dann umsetzen. Gib uns Gnade dazu, Herr. Aber ich danke dir, dass wir das jetzt nicht erwirken können selber, sondern dass wir alles von dir einfach annehmen dürfen. Und du kommst schon zum Ziel mit unserem Leben, wenn wir es dir ausgeliefert haben. Herr, das können wir weder vorantreiben noch verhindern. Du, Herr, wirst mit denen, die du auserwählt hast, mit denen, die du berufen hast, wirst du zu deinem Ziel kommen. Und ich preise dich dafür. Halleluja, Vater. Amen. Wir sind heute am 20. Buch im Neuen Testament. Das ist das Buch Jakobus. Und Jakobus, bevor ich euch ein bisschen was draus vorlese, will ich so allgemein sagen, das Buch wird abgekürzt mit Jak. Es hat 5 Kapitel und es entstand vermutlich als erstes der Bücher im Neuen Testament. Und zwar, es war noch vor der Christenverfolgung und es war noch vor 70 vor Christus. Es war vor dem Apostelkonzil, wurde alles nicht erwähnt. Und es ist deswegen vermutlich die älteste neutestamentliche Schrift. Aber jetzt zum Verfasser dieses Buches. Inspiriert, das heißt, eingegeben wurde es vom Herrn selbst, so wie alle Worte der Schrift, aber dargelegt, niedergeschrieben, hat es Jakobus. Und vermutlich war es der Bruder des Herrn Jesus, der in der frühen Kirche eine hohe Stellung innehatte und die Gemeinde in Jerusalem leitete. Zur Zeit des Apostelkonzils war das. Das finden wir in Apostelgeschichte 15. Zusammen mit Petrus und Johannes galten diese drei als Säulen der frühen Kirche in Jerusalem. Es stand anfangs, dieser Jakobus stand anfangs Jesu zweifelnd gegenüber. Er war der Bruder des Herrn und er hatte vielleicht einen schwereren Gang zur Überzeugung wie die anderen, die Jesus nur nach dem Geist kannten. Und er bekehrte sich jedoch und war ein Augenzeuge der Auferstehung geworden. Die Kirchengeschichte berichtet, dass er den Beinamen der Gerechte erhalten hat. Jakobus, also im Vergleich nicht Jakobus, der Bruder des So-und-so oder der Bruder des So-und-so, sondern Jakobus, der Bruder des Herrn, der Gerechte. Und in der Kirchengeschichte finden wir von den Geschichtsschreibern, die erzählen, dass Jakobus ein großer Beter war. Er hat sich sehr viel im Tempel oben an der Zinne aufgehalten und hat für die Gemeinde in Jerusalem gebetet. Und man sagte von ihm, dass er Knie hatte wie ein Kamel, vor lauter Schwielen im Beten. Das ist so, was man so aus der Kirchengeschichte von zwei verschiedenen Zeiten berichtet erhält. Und er soll sehr asketisch gelebt haben. Und die Geschichtsschreiber sagen, wird sich einige freuen, er hätte sich nur von Gemüse ernährt. Also das ist nur mal so, was die Geschichte zu bieten hat. Und der Geschichtsschreiber Josephus berichtet, dass Jakobus 62 nach Christus den Märtyrertod starb. Und zwei Geschichtsschreiber berichten, Geschichtsschreiber sind nicht Leute, meine ich jetzt aus dem Wort Gottes, die hier in der Inspiration des Heiligen Geistes geschrieben haben, sondern das sind historische Geschichtsschreiber, wie zum Beispiel gerade der Josephus oder Herodot oder andere. Und von zwei Seiten wird berichtet, Jakobus wäre von der Zinne des Tempels hinabgestürzt worden und dann anschließend noch erschlagen worden. Und er ist den Märtyrertod 62 nach Christus gestorben. Er selbst nennt sich in seinem Brief, obwohl er sich hätte nennen können Bruder des Herrn, nennt er sich Knecht des Herrn, was seine demütige Haltung zeigt und auch, dass er das geistlich sieht, dass er Jesus nicht mehr nach dem Fleisch kennt. Also er brüstet sich nicht, in diesem Brief Bruder des Herrn zu sein. Und Paulus selbst nannte Jakobus im Galaterbrief eine Säule der Gemeinde. Und ich hatte euch noch gesagt vorher, den Jakobusbrief sollte man immer in Verbindung mit dem Römerbrief lesen. Römerbrief, der Glaube und Jakobusbrief, die Werke. Und die beide gehören ja zusammen. Und jetzt möchte ich ein paar Ausschnitte lesen aus der Übersetzung. Ich habe hier die Bibel im heutigen Deutsch, damit ihr das zuhört, denn manchmal hat man so eine Vorstellung, ach Jakobus, dieser Strenge, dieser Gesetzesmensch, der wollte nur da, ich habe schon so vieles gehört, heute in der modernen Theologie, wie sie sagen, der wollte so die Macht an sich reißen, weil er Bruder des Herrn war und lauter solche Floskeln. Aber wenn du diesen Brief liest, weißt du, dass dieser Mann keine solchen Gedanken hatte. Und jetzt nehme ich einfach so ein paar Verse raus aus den 5 Kapiteln, die ich finde, dass sie akut aktuell, ich meine, die ganze Bibel ist aktuell, aber dass sie von einer großen Weisheit und einer großen Liebe zum Herrn zeugen. Wenn aber einer von euch nicht weiß, was er in einem bestimmten Fall tun muss, soll er Gott um Weisheit bitten. Gott wird sie ihm geben, denn er gibt gern und teilt allen großzügig aus. Wer zweifelt, gleich den Meereswogen, die vom Wind gepeitscht hin und her getrieben werden, solch ein Mensch kann nicht erwarten, dass er vom Herrn etwas empfange. Es sind die eigenen Wünsche, die den Menschen ködern und fangen. Wenn du ihnen nachgibst, wird sein Begehren gleichsam schwanger und gebiert die Sünde. Und wenn die Sünde sich auswächst, führt sie zum Tod. Jeder soll stets bereit sein zu hören, aber sich Zeit lassen, bevor er redet. Gott hat doch gerade die erwählt, die in den Augen dieser Welt arm sind, um sie aufgrund ihres Glaubens reich zu machen. Sie sollen in Gottes neue Welt kommen, die er denen versprochen hat, die ihn lieben. Du gedankenloser Mensch, willst du nicht einsehen, dass ein Glaube, der nicht zu Taten führt, wirkungslos ist? Wer aber barmherzig war, darf auch vor Gottes Gericht auf Barmherzigkeit hoffen. Ihr seht, dass ein Mensch durch sein Tun bei Gott Anerkennung findet und nicht schon allein durch bloßen Glauben. Aufgrund dieser Tat fand zum Beispiel auch die Hure Rahab in Gottes Augen Anerkennung. Es ist nämlich leicht zu sagen vor Menschen, ich glaube. Es ist auch leicht zu sagen vor Gott, in sein Angesicht zu schauen und sagen, ich glaube. Aber es ist der Glaube, der sich beweist in der Tat und der findet Anerkennung bei Gott. Ihr setzt euch in Widerspruch zur Wahrheit, wenn ihr euch mit eurer angeblichen Weisheit brüstet und dabei neidisch und streitsüchtig seid. An so manche theologische Versammlungen denke ich, wenn ich dies so lese, wenn sich die Leute in Widerspruch zur Wahrheit setzen, weil sie sich brüsten wegen ihrer angeblichen Weisheit und dabei neidisch und streitsüchtig sind. Woher kommen denn nun Streitigkeiten zwischen euch? Sie entspringen den Leidenschaften, die ständig in eurem Innern toben. Ihr verzehrt euch nach etwas, was ihr gerne hättet. Die Ursache von Streit ist sehr oft die eigene Lust, das eigene etwas haben wollen, was vielleicht der andere hat. Ihr seid treulos gegen Gott wie Ehebrecher. Freundschaft mit dieser Welt bedeutet Feindschaft gegen Gott. Gott widersetzt sich den Überheblichen, aber denen, die gering von sich denken, wendet er seine Liebe zu. Leistet dem Satan Widerstand und er wird von euch fliehen. Nähert euch Gott und er wird sich euch nähern. Und das wollen wir besonders heute Abend im Lobpreis Gottesdienst. Ich freue mich schon jetzt drauf, dass wir uns Gott nähern dürfen, einfach so wie wir sind. Ihr sollt nicht mehr lachen, sondern weinen. Euer Jubel soll sich in Jammer verkehren und eure Freude in Trauer. Und zwar Jakobus hier, die keine reine Hände haben, die schwanken sind, die klagen sind. Und er sagt hier, beugt euch tief vor dem Herrn, dann wird er euch groß machen. Willst du groß gemacht werden? Dann beug dich nicht vor Menschen, beug dich vor dem Herrn. Und wenn du schon meinst, alles im Leben würde dir zuwiderlaufen, wenn du schon den Eindruck manchmal hast, du kommst nicht dahin, wo du doch so sehr wünschst, dass du dort sein könntest, denke dran, Gott bringt dich dahin, es macht er selber. Du musst nicht nachhelfen. Also beugt euch tief vor dem Herrn, dann wird er euch groß machen. Er allein kann verurteilen oder freisprechen. Für wen hältst du dich, dass du deine Mitmenschen verurteilst? Ich würde statt verurteilen, würde ich noch ergänzen. Für wen hältst du dich, dass du deine Mitmenschen programmierst und schablonisierst, in eine Schablone reinsteckst, in eine Schublade reinsteckst oder ein Etikett verleihst? Für wen hältst du dich? Gib den anderen Freiheit, wie du auch Freiheit haben möchtest. Seid nicht stolz und überheblich. Ein solcher Stolz ist verwerflich. Wer weiß, was er zu tun hat und tut es nicht, der macht sich schuldig. Und noch zum Schluss. Man muss sich auf euer einfaches Ja oder Nein verlassen können. Klagt nicht übereinander, sonst muss Gott euch verurteilen. Überhaupt soll jeder, der zum Beispiel krank ist, den Brüdern seine oder den Brüdern, den Ältesten, den Bewährten, seine Verfehlungen bekennen und sie sollen für ihn beten, dann wird er gesund werden. Das ist die berühmte Bibelstelle noch in Jakobus. Soweit habe ich selber den Bruder des Herrn, den Jakobus, vorgelesen. Ich will euch das schmackhaft machen, dass ihr heute oder irgendwann die Woche mal den Jakobusbrief an die Hand nehmt und durchlest, wenn ihr diese Fragen, die ich euch ausgeteilt habe, beantwortet. Aber ich will noch weiter jetzt zum Inhalt gehen. Gerichtet ist dieser Brief des Jakobus an die 12 Stämme Israels in der Zerstreuung. Das heißt ursprünglich für die Judenchristen außerhalb Israels, aber man kann sagen auch für die Christen allgemein. Denn für die Judenchristen gibt es keine besonderen Bedingungen oder kein anderes Heil als allein Jesus, den Gekreuzigten. Der Schlüsselvers und die Schlüsselworte sind, der Glaube ohne Werke ist tot. Und dann das Wort Werke, Taten. Die Werke retten uns nicht. Wir sind vor Gott angenommen, wenn wir glauben. Aber das ist so ein Kopfglaube, der nicht viel hilft. Der Glaube zeigt sich eben, der Glaube existiert eben nur durch die Werke. Die Besonderheit dieses Epistels oder Briefes ist, dass er ständig seine Form abwechselt. Man kann nicht sagen, es ist ein Brief, so wie Paulus die Briefe schickt an den Philemon, an den Titus. Es ist nicht nur ein Brief, manchmal ist es ein Stück Predigt. Man sieht so richtig, wie er da loslegt. Manchmal ist es Weisheitsliteratur. Man könnte meinen, er hat von den Sprüchen oder von dem Psalmen etwas abgeschrieben. Manchmal ist es, man nennt es Diatribe, eine lehrhafte Abhandlung, wo er was ganz genau festlegen will. Manchmal ist es, man nennt das Paranese, eine Ermahnung ethischer Art. Also es ist da alles drin, Ethik, Lehre, schöne Sprüche, die Wahrheit sind, eine Predigt und ein Brief. Also in diesen 5 Kapiteln ist von allem ein bisschen was enthalten. Zweck und Ziel des Briefes ist, gelebter Glaube im Gegensatz zum bloßen Lippenbekenntnis. Erlösung erfolgt, wie Paulus im Römerbrief schreibt, ohne Verdienst und ohne Erarbeitung. Glaube, der zur Erlösung führt, dann aber bloßer Kopfglaube ist, stirbt, der ist kein Glaube. Luther nannte diesen Epistel den Strohhalm-Epistel. Er hat ihn nicht so gerne gehabt und deswegen hat er ihn an Schluss gesetzt im Neuen Testament, vor die Offenbarung. Und genauso ist es in allen deutschen Bibeln geblieben, dass der Jakobus und auch der Hebräer ganz nach hinten kamen, vor die Offenbarung. International aber hat der Jakobus seinen Platz gleich nach den Briefen, nach dem Hebräerbrief und nach dem Jakobusbrief. Und jetzt noch etwas über den Aufbau. Im ersten Kapitel wird gezeigt die Standhaftigkeit nicht, wenn es einem gut geht, dann steht man sehr gut auf beiden Beinen, aber wenn es einmal schlecht geht, dann hat man Schwankungen, ja. Und hier der erste Kapitel lehrt Standhaftigkeit in Anfechtungen, in Prüfungen und in Gehorsam. Das ist eines der schwersten Dinge, gehorsam zu sein, ja. Wenn man lieber auf rechts oder links auf die Seite scheren möchte, wenn aber Gott so und so sagt. Das zweite Kapitel zeigt, was Glaube ist, und zwar die Beziehung auf der einen Seite Glaube und Liebe und auf der anderen Seite Glaube und Werke. Also Liebe gehört zum Glauben und Werke gehört zum Glauben. Ein Glaube ohne Liebe und ohne Werke führt zu Fanatismus, zu Gesetzlichkeit, abstoßend. Dann Kapitel 3, der teilt sich in zwei Dinge. Das erste kommt ganz viel über die Zunge. was die Zunge für ein Gliedchen ist, für ein schlimmes, ja? Und wie man die Zunge in Zaum haben muss, wie man sein eigenes Leben zerstören kann durch die Zunge, wie man Menschen umbringen kann, zerstören kann durch die Zunge. Und deswegen hat Jakobus dafür ein halbes Kapitel gewidmet. Und dann noch im gleichen Kapitel himmlische und irdische Weisheiten. Weisheiten, die im Himmel gelten wie auf Erden. In Kapitel 4 kommt die Unterordnung unter den Willen Gottes. Und ich habe mich so gefreut, als ich korrigiert habe. Ich habe also, als mein Sohn heute Nacht so gegen 2 Uhr nach Hause kam, saß ich noch beim Korrigieren. Weil mir das hat mir so gefesselt, was manche von euch geschrieben haben. Es war sehr gut. Und zwar hatte ich da mit der Unterordnung etwas geschrieben, dass der Segen ja immer von oben nach unten fließt. Segen fließt nicht von unten nach oben. Ein Kind segnet nicht die Eltern, sondern die Eltern segnen die Kinder. Und wenn eine Frau gesegnet werden will, muss sie sich unterordnen, ihrem, nicht jedem Mann, aber ihrem Mann, dann wird sie von ihm gesegnet und dann kann sie die Kinder wieder segnen. Und jemand, das haben sehr viele ganz schön geschrieben, und jemand, der nicht bereit ist, sich irgendwo unterzuordnen, kann auch von gar nirgends einen Segen bekommen. Das bezieht sich nicht nur auf die Ehe, das bezieht sich generell. Unterordnung, da schreibt hier der Jakobus das ganze 4. Kapitel. Durch Unterordnung werden wir gehorsam, durch Unterordnung werden wir gesegnet. Wer sich nirgends, wer so rebellisch sein möchte, überall so seinen Kopf durchgehen will, der erhält keinen Segen. Er erhält vielleicht Recht, er fühlt sich vielleicht im Moment stark, aber wenn du nicht geliebt wirst und nicht gesegnet wirst, was nützt dir dann deine ganze Stärke? Die Begierden, Unterordnung was, und da schreibt Jakobus, die Begierden als Quelle des Unfriedens. Du musst deine Begierden oder deine Wünsche manchmal einfach streichen, um Frieden zu haben in deinem Herzen. So wie ich es manchmal erzählt habe, wenn ich manchmal so viele Wünsche aufgeschrieben habe, bei mir auf dem Küchenzettel, was ich alles gern noch mal kaufen wollte oder hätte, da werde ich immer unzufriedener, je länger diese Liste ist und keine Erfüllung findet. Folglich ist es manchmal Zeit, dass ich den Zettel nehme und in den Müll werfe. Und vielleicht mal wieder ganz neu anfange, denn wer nicht mehr wünscht, der lebt ja auch nicht mehr. Wer nur noch nach hinten sieht, der lebt nicht. Man muss nach vorne sehen. Aber viele Wünsche, die können uns so unglücklich und so unzufrieden machen. Und wir sollen zufrieden sein, bescheiden sein. Unterordnung unter den Willen Gottes kommt durch die Hinwendung zu Gott. Und dann schreibt Jakobus noch über Verleumdung. Und über die Unterwerfung unter Gottes Vorsehung. Was Gott, Vorsehung meine ich jetzt nicht im Sinne, wie das Hitler gebraucht hat. Vorsehung meine ich in dem Sinne, das, was Gott für dein Leben vorgesehen hat, dass du das auch akzeptierst. Und es kostet manchmal auch große Kämpfe, Ja zu sagen, wenn etwas vorgesehen ist, was dir nicht so gut schmeckt, was dir aber zum Segen wird und für andere dich zum Segen setzt. Im 5. Kapitel kommt dann die Geduld, das Gericht über die Reichen, und zwar die Reichen in Kombination mit Stolz und Überheblichkeit und Machtanspruch. Denn alle Macht gehört Gott dem Herrn. Und alle Überheblichkeit und aller Stolz ist verwerflich. Und wenn jemand Reichtum zufällt, dann soll er das austeilen, soll er zum Segen damit wirken und das nicht für sich selbst verbrauchen. Mahnung zur Geduld, zum Geduldigsein. Dann kommt über Gelübde und Schwüre, über das rechte, innige Beten und die Rettung irrender Brüder. Das ist so der Schluss von diesem. Und in unserem deutschen Gesetz, da gibt es sogar eine Ausnahme. Und zwar, keiner darf in ärztliche Angelegenheiten hineinreichen. Keiner darf sich betätigen als Arzt. Aber es gibt eine Ausnahme, und zwar, das ist extra vorgeschrieben, eine Ausnahme ist die Salbung der Kranken und das Gebet für die Kranken. Und das steht in Jakobus 5. Und darauf können wir uns berufen. Ich hatte mal einen Anruf bekommen vor vielleicht 4 Jahren von einer Anzeige bei der Kripo, dass wir hier Leute heilen oder praktisch. Und ich durfte darauf hinweisen, dass das nur aufgrund von Jakobus 5 geschieht, dass wir für Kranke beten und die Heilung geschieht durch Gott, nicht durch uns. Und der hat gesagt, ach so, sagte dann, ja gut, dann werde ich unter dieses ablegen. Und da kam weder eine schriftliche Anzeige noch sonst irgendetwas anderes. Also das ist wichtig, wenn dich jemand fragt, warum gibt es denn bei euch, gibt es da Heiler oder was ist bei euch? Diese Heilung geschieht aufgrund von Jakobus 5. Und dann ist noch etwas im Jakobusbrief in den ersten 4 Kapiteln interessant. Und zwar, da ist eine Unterscheidung gemacht, wird ein Unterschied gemacht zwischen dem wahren Glauben und dem falschen Glauben. Und da kann man sich selber prüfen, welchen Glauben hast du? Ich lese jetzt mal vom wahren Glauben vor. Er bewährt sich in Anfechtung. Er ist fest und zweifelt nicht. Er nimmt seine Lebensumstände aus Gottes Hand. Er weiß, alles Gute kommt von Gott. Er lässt sich nicht so schnell zum Zorn hinreißen. Und wenn er mal zornig wird und vielleicht das Recht dazu hat, auch Jesus war mal zornig, dann bringt er schnell zu Ende, bevor die Sonne untergeht. Er nimmt Gottes rettendes Wort demütig an. Der wahre Glaube setzt das Gelernte in die Tat um. Da ist ein Beispiel drin im Jakobus, dass wenn einer jetzt beschmutzt ist, also hat jetzt, ich wollte das zuerst vormachen, aber ich dachte, mein Mann gefällt es nicht, wenn ich nachher schwarz verschmiert hier rumlaufe. Und zwar ist da das Beispiel von dem Spiegel drin. Da ist einer, der ist schmutzig und der guckt in den Spiegel rein und er sieht, wie schmutzig er ist und er läuft trotzdem weg. Das ist ein Ungläubiger, das ist etwas Schreckliches. Und viele laufen schmutzig rum. Sie erkennen, schlimm ist es nicht, wenn du keinen Spiegel gehabt hast, dann lebst du, weißt es ja gar nicht. Du lebst, du weißt doch gar nicht, ob du schmutzig bist oder nicht. Aber wehe, es sagt dir jemand, oh, guck mal, du hast da eine Laufmasche und hier hast du einen Fleck und die Haare stehen dir überall zu Berge. Wenn du es dann weißt und dann nichts dagegen tust, dann ist es schlimm. Also, der Glaube, wahre Glaube, setzt das Gehörte in die Tat um. Wahrer Glaube hilft den Schwachen und hält sich rein. Wahrer Glaube kennt kein Ansehen der Person. In unserer Gemeinde hier gibt es nicht sympathisch und unsympathisch. Da gibt es nicht diesen Unterschied. Die Liebe geht zu allen, zu jedermann, denn die Liebe ist nicht unsere Liebe, es ist Gottes Liebe. Und der wahre Glaube zeigt sich in guten Werken und hat göttliche Weisheit. Und jetzt sagst du vielleicht, das habe ich alles. Jetzt kommt der falsche Glaube. Er hört nur oberflächlich zu, er befolgt Gottes Wort nicht, er hält seine Zunge nicht im Zaum, er sieht die Person an. Mach mal Platz, jetzt kommt der und der. Oder das hier, ich habe das Recht hier zu sitzen, ich bin was ganz Besonderes, du hast nicht das Recht hier zu sitzen. Der falsche Glaube bricht Gottes Gebote, er probiert's. Er ist unbarmherzig. Er ist ohne Werke und damit tot in sich selbst. Er ist ein bloßes Fürwahrhalten ohne Folgen im Leben. Ich halte das auch für wahr, was du glaubst, aber ich ziehe nicht die Konsequenzen davon. Der falsche Glaube ist neidisch, ist streitsüchtig und egoistisch, hat keine Gebetserhörungen. Weil Gott weiß ja, ob unser Glaube echt oder falsch ist. Und auf falschem Glauben gibt es keine Gebetserhörung. Der wahre Glaube hat Gebetserhörungen. Und ich habe, als ich den Jakobusbrief, wir haben jetzt die letzten Tage in verschiedenen Übersetzungen durchgelesen, da gibt es so eine Stelle, wo mir ganz groß geworden ist. Das ist nicht ein Vers, darum kann ich nicht alles vorlesen. Es ist, ich weiß nicht mehr, im dritten oder vierten Kapitel, wo richtig gezeigt wird, wie man Gebetserhörungen bekommt, wie man den Glauben umsetzt. Man muss also den Glauben umsetzen und deswegen erhält man Gebetserhörungen. Nicht nur, wenn man sagt, Herr, ich glaube, dass ich jetzt gesund werde. Punkt. Sondern dieser Glaube muss jetzt, den Taten müssen jetzt folgen, damit Gott weiß, aha, der Glaube ist echt. Und das zu machen, den Glauben zu Tat werden zu lassen, da lohnt sich direkt mal, ich würde da gern mal so einen Artikel drüber schreiben, oder ihr vielleicht, setzt euch mal hin zu Hause. Was heißt es, Glaube in Tat umsetzen? Ist es nicht unbedingt, dass du jetzt zu jemandem, den du gar nicht kennst, gleich hingehst und läutest und sagst, ich möchte für dich Geschirr abwaschen. Also das ist eine tolle Idee für manche, mir würde das nicht so liegen. Aber Glaube in Tat umsetzen, ich glaube etwas und es geschieht noch nicht das, was ich glaube, dann fehlt ein Zwischenstück. Die Tat, dass Gott sieht, dass mein Glaube Taten hat. Und das zu entdecken, was sind diese Taten? Ich würde mich freuen, wenn ihr das mal jemand von euch das aufschreibt oder mal als Wort der Ermutigung bringt, die Taten des Glaubens. Ich habe noch kein Buch darüber gelesen. Vielleicht macht ihr da ein kleines Buch darüber. Falscher Glaube ist, ein Freund der Welt zu sein und damit ein Feind Gottes. Falscher Glaube ist, hochmütig zu sein und wankelmütig. Wankelmütig heißt, heute habe ich den Sieg, morgen habe ich den Sieg nicht. Früher hat man manchmal so die Sitte gehabt, wenn man sich im Gottesdienst gesehen hat, also im Schwäbischen war das so, da hat man gesagt, hast du den Sieg heute? Also hast du den Sieg heute? Ja. Und dann musste man immer innen drinnen schnell fühlen, habe ich den Sieg, habe ich nicht den Sieg. Aber wenn es so ist in deinem Leben, dann bist du wankelmütig. Und dann erziehst du die Leute zur Wankelmütigkeit. Und deswegen frage ich auch nicht mehr, ich habe das in 16 Jahren Berlin-Erfahrung hier, habe ich aufgehört zu fragen am Anfang, wenn ich jemanden sehe, wie geht es dir? Da muss derjenige immer fühlen, geht es mir gut? Und vielleicht hat er dann die Chance, sein ganzes Zeug, wo es ihm nicht gut geht, auszupacken. Und dadurch vergrößert er das, verherrlicht er das und mir schadet es auch. Ich werde traurig und denke dann traurig darüber nach. Ich frage ganz anders. Ich frage lieber, was hast du heute vor, was machst du? Oder ich lasse die Leute lieber in die Zukunft denken, als immer rückwärts. Also noch zwei Punkte, also falscher Glaube ist selbstsicher sein und selbstherrlich planen. Selbstherrlich planen, Gott nicht mit einzubeziehen. Und dann das letzte von diesem falschen Glauben ist Pflicht vergessen. Ein wahrer Glaube ist zuverlässig, haben wir gehabt, und nicht Pflicht vergessen. Dies alles, diese Unterscheidung macht der Jakobus zwischen dem ersten und vierten Kapitel. Das ist praktisch der Inhalt von dem Jakobusbrief. Und im fünften Kapitel kommen noch ein paar Ermahnungen an das Gericht über die Reichen, dass wir geduldig warten auf Jesu Wiederkunft, Warnung vor falschem Schwören, denn manchmal sagen wir etwas, so ist es, und dann merken wir später, so war es gar nicht, ich habe mich geirrt. Ich habe es nur von der einen kleinen Seite gesehen. Und deswegen sollen wir nicht schwören. Es ist vielleicht ganz anders, als du das gesehen hast. Und eine Ermahnung zum Beten nach dem Vorbild Elias. Er war ein Mensch wie wir. Und das gefällt mir so in Jakobus. Er war ein Mensch wie wir. Ich denke, dass Jakobus da manchmal gedacht hat, Jesus, mein Bruder, war der nicht auch ein Mensch wie wir? Und gleichzeitig war er Gottes Sohn. Wie konnte sonst Jakobus das schreiben? Elia war ein Mensch wie wir. Er hat Kämpfe gehabt, bestimmt damit fertig zu werden, dass sein leiblicher Bruder Jesus, ja, Sohn Gottes war. Und Gott hat die Gnade geschenkt, ihn die Auferstehung miterleben zu lassen, den auferstandenen Jesus erlebt zu haben, um den Menschen Jesus hinter sich zu lassen. Und drum schreibt er auch von dem Elia, ein Mensch wie wir. Und all diese großen Propheten, diese großen Lehrer, diese großen Pastoren in der Bibel waren Menschen wie wir. Und dann noch in Kapitel 5 die Verantwortung für die irrenden Brüder. Jetzt noch ein Vergleich mit dem Neuen Testament. Der Jakobusbrief und die Bergpredigt Jesu können miteinander in vielen Punkten, und zwar 13 Punkten, enthalten sie die gleiche Wahrheiten, können sie verglichen werden. Die alttestamentlichen Bücher, Sprüche und Prediger spiegeln sich wieder im Jakobusbrief. Aber sehr wenig von christlicher und geistlicher Lehre oder christlichen oder geistlichen Grundbegriffen des Neuen Testaments. Aber dafür haben wir ja den Experten vorher gehabt. Wer war das? Wer war der Experte in seinen Briefen über christliche und geistliche Grundbegriffe? Der Paulus. Also Jakobus ist nicht Paulus. Jakobus sagt, der Paulus macht das, er hat eine andere Aufgabe. Und dieser Grundbegriff des Neuen Testaments in der Bergpredigt, Matthäus Kapitel 5 bis 7 und der Jakobusbrief Kapitel 1 bis 5, sind gleich in der Aussage über Freude in Anfechtung, Vollkommenheit, Gebetserhörung, Demut, Verurteilung des Zorns, Barmherzigkeit, tätiger Glaube, Friede, Liebe zur Welt, Verurteilung des Richtgeistes, Vergänglichkeit des weltlichen Reichtums. Und dann das Beispiel der Propheten hat Jesus genommen, hat auch Jakobus genommen und Verurteilung des Schwörens. Also das ist mal interessant, diese beiden Dinge zu vergleichen. Und als Abschluss möchte ich jetzt das austeilen lassen. Moment. Und all denen noch sagen, die neu einsteigen möchten, diese 66 Bücher der Bibel, die gehen ja immer weiter. Wir fangen nachher im Alten Testament wieder an. Wir haben jetzt das 20. Buch. Und ich habe jetzt diese ganze Bücher von Buch 1 und nochmal ergänzt, dass ich alles da habe. Und ich werde das jetzt hinten nachher auslegen, dass ihr mitnehmen könnt, was euch noch fehlt. Von dem ersten Buch des Matthäus bis hin zu heute. Und zwar habe ich auch das Inhaltsverzeichnis aus Pappkarton, das habe ich auch fotokopiert und die zweite Seite dazu gemacht. Also holt euch bitte hinten nachher das neue Inhaltsverzeichnis ab. Ihr habt alle bisher nur die erste Seite. Ich habe jetzt der Einfachheit halber die erste Seite nochmal kopiert und hinten drauf die zweite Seite des Neuen Testament gemacht. Holt euch das hinten ab, weil das Pappkarton ist und manche brauchen es vielleicht nicht, wollte ich es nicht verteilen. Holt es euch hinten ab und die Bekanntmachungen will ich erst nachher geben mit dem anderen Sach, da möchte ich auch zur Gemeindebibelschule noch was bekannt machen.
So, vielen Dank. 19 Uhr, Lobpreis pur. Also heute Abend, Lobpreis pur. Bring also deine Tambourins, bring deine Pauken und Trompeten und Posaunen und alles, was du hast. Mundharmonikas, bring alle Instrumente mit. Wir wollen Lärm vor dem Herrn machen und den Herrn preisen. Also heute Abend, 19 Uhr. Dann möchte ich noch euch bitten, ich bettle, bin ein Bettler Gottes. Und möchte betteln und wir betteln immer noch für die Heizung. Du siehst, wie wichtig die Heizung ist. Ihr habt nicht gut gebetet dieses Jahr. Wir haben noch gar keinen Sommer. Wir müssen sogar jetzt noch im Sommer heizen und wer friert, kommt bitte weiter nach vorne. Hier in der Mitte ist warm. Wir haben extra noch eingeschaltet. Draußen hat 17 Grad, also ich weiß nicht, ist also nicht gerade die beste Temperatur. Aber wir müssen, also Ende August, 10.000 Mark bzw. 5.000 Euro dem Geber zurückgeben. Wir haben zinsloses Darlehen bekommen und wir zahlen das so alle Jahre wieder. Einmal im Jahr will er das haben, so großzügig uns gegenüber, so und ohne Zinsen. Und ich lade euch ein, helft mit, dass wir diese 5.000 Euro zusammenbekommen. Jeder etwas, dann geht es ganz schnell. Heute Morgen, mein Thema ist erfüllt sein mit Gott. Voll von Gott. Wir haben gute Themen gehabt diese Woche. Darf ich mal fragen, wer ist zum ersten Mal jetzt im Gottesdienst heute Morgen? Du bist das erste Mal im Gottesdienst. Also wir haben da hinten jemanden, Gott segne euch, hier auch ganz herzlich willkommen. Wir geben einen Applaus für unsere Gäste. So, Gott segne euch. Vielleicht seid ihr ein bisschen ungewohnt, aber wir sind eine freie Gemeinde, eine pfingstliche, charismatische Gemeinde. Wir glauben an die Freude im Herrn und die Freude im Herrn ist unsere Stärke. So, und da seid ihr herzlich eingeladen, mitzufreuen. Alle, die zum ersten Mal hier sind, die kriegen eine kostenlose Kassette von diesem Gottesdienst. Schreibt am Schluss nachher den Zettel aus, ankreuzen, Erstbesucher, und das gilt dann für euch und ihr kriegt kostenlos zugeschickt. Heute Morgen erfüllt sein mit Gott. Wir haben am Freitag das Thema gehabt, erfasst vom Glauben, oder der Glaube erfasst uns, wir ergriffen vom Glauben. Also was Glaube ist, Gott schauen, Gott sehen, Gott erleben und schon glaube ich. Dann habe ich keinen Platz mehr für Unglauben. Wenn du einmal Gott gesehen hast, dann weißt du, dass es Gott gibt, dass Gott existiert. Und da fällt es dir ganz leicht an zu glauben, wenn du Gott einmal gesehen hast. Gestern haben wir von dieser lebendigen Hoffnung gehabt. Kannst die Kassetten anhören, so das überlasse ich dann dir. Heute Morgen, ich lese ein paar Zeilen nur aus Kolosser Kapitel 2, Kolosser Kapitel 2, Vers 9 und 10. Da heißt es, in ihm, also in Jesus, in ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid erfüllt, oder wie andere Übersetzungen sagen, zur Fülle gelangt, oder habt die Fülle in ihm. Also in Jesus Christus wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Ich habe etwas entdeckt. Mein Auftrag als Pastor ist, die Menschen zu Jesus zu bringen. Die Menschen an Jesus anzuketten, dann alles andere macht er das dann. Passiert alles andere dann durch ihn und durch seine Kraft. Wir sind zu Jesus eingeladen. Kommt her zu mir, sagt Jesus, und ich will euch erquicken. Komm nicht zum Pastor Matthäus, komm nicht zum Billy Smith, geh nicht irgendwo hin, komm zu Jesus. Und das ist so wichtig, dass du den Weg zu Jesus findest. Und wir möchten alle Steine des Ärgernisses und Anstoßes auf die Seite nehmen, dass die Menschen so zu Jesus kommen können, die Bahn frei machen für Jesus hier in dieser Welt. Und deshalb predigen wir und ich versuche, so wenig wie möglich Fremdwörter zu verwenden, könnte ich natürlich, wenn ich es wollte, und dann bräuchtest du am Schluss die Auslegung noch dazu. So, aber ich tue das nicht, ich möchte dich einladen. Jesus ist so einfach, dass selbst die Toren nicht irre gehen können. So einfach ist Jesus. In ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort offenbarst und dass wir dein Wort lernen dürfen heute Morgen und dass wir dein Wort entdecken dürfen. In dir, Jesus, ist die Fülle. Amen. Zur Fortsetzung oder zur Ergänzung lese ich noch aus Kolosser Kapitel 1 ein paar Verse. Vers 19 sagt das Gleiche, was Paulus im zweiten Kapitel sagt. Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen. Also wir haben Kapitel 2 gelesen, die Fülle wohnt in Christus. Und hier Kapitel 1, Gott wollte, dass die ganze Fülle wohnt. Und wie sieht diese Fülle aus? Da lesen wir von Vers 15 bis 18. Im Kolosser 1, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, Jesus Christus also, der Erstgeborene der gesamten Schöpfung. Also ist der Gott des Universums, der Herr aller Herren. Denn in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten, alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Er ist vor aller Schöpfung. In ihm hat alles Bestand. Die ganze Gravitationskräfte, alles ist auf einen Nenner, auf einen Punkt zusammengebracht. Jesus Christus, J-E-S-U-S. Da existieren wir. Und ohne Jesus gibt es keine Existenz. Wir leben, wenn wir heute Morgen als Kinder Gottes leben, und ich spreche zuerst mal als Kinder Gottes, die anderen werden es noch. Und manche werden Gotteskinder, indem sie zuhören. Denn der Glaube kommt aus dem Zuhören. Also ich bin nicht der Mensch, wer möchte sich bekehren, Hand hoch. Oder wie wir gestern hatten, wer möchte in den Himmel kommen? Ich habe noch nicht mal ausgesprochen, da steckt sich schon die Hand. Weißt du, ich bin nicht der Mensch, der ganz schnell dabei ist, aber ich sage, wenn es gut ist, also nehme ich es. wenn es nicht gut ist, also diese logischen Argumente. So, wir sind Kinder Gottes und wir werden Kinder Gottes, wir sind angelegt, Kinder Gottes zu werden. Das ist das Natürlichste, was es gibt. Gestern hatten wir von der natürlichen Geburt. Das passiert durch das Wort Gottes, die natürliche Geburt. Die erste Schöpfung ist ein Produkt des Wortes Gottes. Gott sprach, es werde Licht und es ward. Und die zweite, die Wiedergeburt, ist auch ein Produkt des Wortes Gottes, in dem Gott zu uns redet, in der Predigt, der Verkündigung und dem Heiligen Geist. So, in ihm hat alles Bestand. Er ist das Haupt, Kapitel 1, Vers 18 im 1. Kolosser. Kolosser 1, er ist das Haupt des Leibes, Jesus, der Leib aber ist die Kirche, die Gemeinde. Also wir sind hier der Corpus Christi, wir sind der Leib Christi heute Morgen, nicht das Kreuz oder der Gekreuzigte am Kreuz oder der Jude Jesus, sondern die Gemeinde ist der Leib Jesus, Jesu heute Morgen. Er ist der Ursprung, der Erstgeborene der Toten, er hat in allem Vorrang. Jesus ist Nummer 1, Jesus hat in allem Vorrang. Wir leben also, wir sind umgeben von Jesus, ob du das glaubst oder nicht. Die Liebe Gottes umgibt uns von allen Seiten. Selbst wenn du Flügel nimmst und flügelst bis ans äußerste Ende, Gott ist da. Erfüllt von Gott, zuerst einmal muss ich ein paar heilige Kühe schlachten, was manche Menschen denken, Gott sieht mich nicht, Gott kennt mich nicht. Und nein, Gott beobachtet dich mit Fernglas, von Ferne kennt er dich, deine Gedanken von Ferne, er hört dein Herz, dein Herzpulsschlag, hört er von Ferne. Das ist Gott, bevor wir von Erfülltsein von Gott reden. Wir leben im Zeitalter des Heiligen Geistes, jetzt, heute, im Zeitalter der Gnade. Gott ist gnädig. Gott ist nicht mehr der Gott, der straft und Gericht schickt und Schlangen schickt oder andere Dinge schickt. Nein, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der absolute Wille Gottes. Können wir Amen sagen? Ich glaube das von ganzem Herzen. Hier an dieser Gemeinde, und ich heiße alle Gäste herzlich willkommen, auch die andere mitzubringen. Wir beten ja diese Woche und diesen Monat, wir beten für Menschen, für 3 Personen. Und jetzt rufen wir auch 3 Personen an. Wir wollen 3 Menschen irgendwie ansprechen für den Glauben, einfach so zwanglos. Einfach sagen, Gott liebt dich, Gott ist gut, Gott ist wunderbar. Und dann nächste Woche wollen wir Teller waschen. Oder was anderes machen. Einfach nicht nur beten und nicht nur sagen, sondern auch tun. Jakobus werden, Täter des Wortes. Einfach in der Tat umsetzen, was wir sind. So, wir sind umgeben von der Güte Gottes. Alle. Wir würden gar nicht existieren heute, wenn Gott nicht gut wäre. Wenn er die Sonne nicht scheinen lassen würde über uns, wir würden gar nicht da sein. Aber die Leute, die hierher kommen, die wollen etwas mehr als nur Sonnenschein. Die wollen etwas mehr als nur Sonnenschein. Sie wollen die Gottheit erlangen. Sie möchten den Horizont sprengen. Die möchten glauben wie ein Kind. Wie glauben Kinder? Papa hat es gesagt, Papa wird es tun, Papa kann es, mein großer Bruder und so weiter. Kinder sind sehr einfältig, sie sind nicht dumm. Die Kinder sind sehr intelligent. Kinder und Narren sagen immer die Wahrheit. Also das musst du dir merken. Also wenn du die Wahrheit erfahren möchtest, frag ein Kind auf der Straße und er wird sagen, ob du Kleider hast oder nicht. So du kennst ja Kleider, Kaisers Kleider und seine Geschichte da. So, und das, die Erwachsenen machen sich sehr viel vor, aber Kinder sind sehr wahrhaftig. Wir wollen mehr von Gott, mehr erkennen. Von Jesus, mehr von seinem Wort. Deshalb haben wir Bibelunterricht, deshalb lernen wir aus dem Wort Gottes. Wir wollen Sieg haben. Sieg über die Sünde, Sieg über die Leidenschaften, Sieg über das und jenes in unserem Leben. Sieg über die Krankheit. Wir wissen, dass der Herr der Heiler ist. Wer weiß, dass der Herr der Heiler ist? Preis Gott. Gestern Abend war jemand noch nach dem Gottesdienst da. Ich weiß nicht, ob der heute Morgen auch da ist. Aber darf ich mal fragen, wer von euch hat schon eine Krankenheilung erlebt? Selber in seinem Körper geheilt worden ist. Mal die Hand ganz hoch. Also diejenigen, die zweifeln und die glauben, dass es keine Krankenheilung gibt, schau diese Hände mal an. Lass diese Hände mal oben. Es gibt Menschen, die geheilt werden und die sind schon geheilt worden. Und ich habe gestern, Dankeschön, Gott segne euch. Gestern habe ich gesagt, ich ein paar Namen genannt. Und dann sagte er, mein Herr, also das wusste ich gar nicht, dass bei euch, dass es heute noch sowas gibt. Wir möchten einfach unser Zeugnis weitergeben. Es gibt heute noch die Gnade Gottes, Menschen werden geheilt. Und weißt du, Menschen, die gar nicht Christen sind, werden geheilt. Die meisten von uns haben Heilung erlebt, da sind sie noch nicht Kinder Gottes in diesem Sinne gewesen. Warum? Weil Gott zuerst uns segnet und dann sagt er, möchtest du nicht mehr von mir? möchtest du nicht mein Kind sein? Ich kann dir noch mehr segnen, ich kann dir noch mehr geben, ich kann dich noch mehr salben, ich kann dir noch mehr, dich noch mehr beschenken. Komm her zu mir. Das sind Heilungen, sind Lockmittel Gottes. Halleluja. Siege, Erfolge sind Lockmittel Gottes, wie Gott uns so lockt. Und du willst mehr von Gott. Gestern haben wir von diesem Glaubensgrund gehabt, von dieser lebendigen Hoffnung, wie Gott uns so lockt, wie Gott uns beschenkt. So, wir haben das bessere Teil erwählt. Weißt du, das bessere Teil ist, zu den Füßen Jesus zu sitzen und zu sagen, der Herr macht's, der Herr gibt's, der Herr schafft's, der Herr segnet. Einfach, das ist dieser bessere Teil. Ich muss nicht mehr Martha sein. Ich muss nicht mehr für meine Erlösung was zustande bringen. So geistliche Akrobatik oder Klimmzüge. Anstrengend, tief Luft anhalten, Zähne zusammenbeißen, hart sein und nicht weinen, Mann sein und sonst was. Nein, in Christus bin ich stark gemacht worden. Er ist uns gemacht worden, sagt uns die Bibel, zur Erlösung, zur Heiligung, zum Frieden, zur Freude, zum Sieg. Er ist uns gemacht. Ich muss nur lernen, mit dem Herrn zusammenzuarbeiten, mit dem Herrn zusammenzugehen. Unsere Hoffnung ist der Herr. Unser Sieg ist der Herr. Unser Heil ist der Herr. Unsere Vergebung. Ich kann nicht vergeben, aber er vergibt mir. Und weil er mir vergibt, weil er mich bei mir reinen Tisch gemacht hat, kann ich auch großzügig anderen Menschen vergeben. Unsere Hoffnung ist Jesus, der im Himmel ist. Denn ich habe hier gelesen, alles was auf Erden und im Himmel ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten, alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Und er ist vor aller Schöpfung. In ihm hat alles Bestand. In Jesus hat alles Bestand. Christus in uns. Jetzt kommt es. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Hast du Christus in dir heute Morgen? Erfüllt sein von der Gottheit, erfüllt sein von Jesus. Wie macht man das? Wie macht man das? Erfüllt sein von Jesus. Jeden Tag, jeden Morgen, wenn man aufsteht, guten Morgen, Herr Jesus, sagen. Guten Morgen, Heiliger Geist. Guten Morgen, himmlischer Vater. Hast du schon Gott heute Morgen begrüßt? Lass uns zusammen sagen, guten Morgen, Jesus. Das klingt gut. Guten Morgen, Jesus. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr aufsteht, egal wo ihr seid, sagt guten Morgen, Herr Jesus. Guten Tag, Herr Jesus. Und wenn du zu Bett gehst, sag gute Nacht, Heiland. Wir sollten mit dem Herrn reden, von morgens früh bis abends spät. Josua sagt, wenn ich mich zu Bette lege, oder David sagt auch, wenn ich mich zu Bette lege und wenn ich wieder aufstehe und so weiter, so denke ich an dir, rede ich von dir, meditiere ich, ich bin immer mit dir beschäftigt. Vollsein von Jesus heißt, sich immer mit Jesus zu beschäftigen. Und wer sich mit Jesus beschäftigt, der hat keinen Platz mehr für den Teufel. Der hat keinen Platz mehr für die Sünde. Der hat keinen Platz mehr für das Negative. Wer sich mit Jesus beschäftigt, der hat keinen Platz mehr für die Sorgen. Wer sich mit Jesus beschäftigt, erfüllt sein von der Gottheit. Und wer sich mit dem Heiligen Geist beschäftigt, ich komme nachher zum Heiligen Geist auch noch. Aber ich möchte mal bei Jesus ein Stück weit bleiben. Wer sich mit Jesus beschäftigt, der hat keinen Platz mehr für Kritik, für sagen, mir geht's schlecht. Denn Jesus geht's nicht schlecht. Und wenn wir uns mit Jesus beschäftigen, beschäftigen wir uns mit dem Göttlichen. Denn er ist die Tür zum Vater, die Tür zu Gott. Gott in uns, Christus in uns. Weißt du, nicht das Gefäß ist ausschlaggebend, der Inhalt ist ausschlaggebend. Und der Inhalt macht den Unterschied in meinem Leben aus. Der Inhalt. Christus in mir, Heiliger Geist in mir und mit Christus ist die ganze Gottheit leibhaftig in mir. Praktisch Gott lebt in mir. Gott lebt in mir, Christus in mir. Aber er drängt sich nicht auf, sondern er sagt, sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an und so jemand die Tür auftut, zu dem will ich eingehen und will Gemeinschaft mit ihm haben. Der Herr Jesus vergewaltigt uns nicht. Johannes Evangelium 1, da heißt es Vers 14, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Du musst ihn aufnehmen. Und der Herr will eingeladen werden. Der Herr will gebeten werden. Erfüllt sein von Gott. Gott weiß, was du für eine Kreatur bist, wie dein Leben aussieht. Aber er will gebeten werden. Das macht ihn zum Gott, wenn du ihn bittest. Oh Herr, hilf mir. Gib unser tägliches Brot uns heute. Vergib uns unsere Schuld. Diese Bitten, weißt du, dein Wille geschehe, Herr. Diese Bitten passieren. Er will eben gebeten werden. Ohne Gebet passiert nichts in unserem Leben, läuft auch nichts. Gebet ist eine ganz gewaltige Macht. Also den Herrn bitten. Und deshalb guten Morgen, Herr Jesus. Und dann geht es den ganzen Tag über. Wir haben hinten, und ich glaube, dass noch was da ist. Wenn nicht, dann kann ich, sage es mir, ich werde es kopieren. Solche Proklamationen. Einfach, du sagst, du erwähnst den Namen Gottes. Und wenn du den Namen Gottes aussprichst, die Juden sagen, wenn man den Namen Gottes ausspricht, dann ist er da. Dann ist er da. Wenn du den Namen Gottes aussprichst. Wenn du, jetzt ist glaube ich Clinton hier in Berlin. Wenn du Clinton sagst, da siehst du schon, wie dieser Clinton und seine Bücher das signiert irgendwo oder ein anderer Politiker, du musst nur irgendeinen Namen erwähnen. Egal wer es ist, dein Vater, deine Mutter, und du siehst schon, wenn du den Namen von deinem Vater, deiner Mutter, wenn sie auch nicht mehr leben, wenn du erwähnst, sie sind plötzlich da, sie stehen vor dir. Der Name ist sehr wichtig und es ist so wichtig, dass du den Namen Gottes aussprichst. Erfüllt sein von Gott ist die Erfüllung der ersten Bitte. Dein Name werde geheiligt. Dass du den Namen Gottes proklamierst, wo du stehst und wo du bist. Jesus, sag nur Jesus. Ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast. In einer schönen Gesellschaft, die reden alles Mögliche, philosophische Gesellschaft oder religiöse Gesellschaft, egal welche Gesellschaft auch, da reden sie alle Möglichen. Und plötzlich sagst du, du lässt nur eine Bombe platzen und sagst, Jesus. Entweder gehen Jalousien runter oder Jalousien auf. Du musst nur Jesus sagen. Probier's mal, teste mal und dann wirst du sehen, an Jesus scheiden sich die Geister. Entweder geht's nach oben oder geht's nach unten. Entweder schmeißen sie dich raus oder sagen herzlich willkommen. Jesus. Der Name. Was der Teufel möchte. Der Teufel möchte verbieten, hat schon in der Bibel verboten, den Aposteln. Denn die Apostel haben ganz Jerusalem erfüllt mit dem Namen Jesus. Die Juden wollen, dass Jesus ausgelöscht wird, der Verfluchte ist, nichts mehr zu suchen hat in Israel und so weiter. Die wollen ihn rausschmeißen, die haben auch ihn gekreuzigt. Aber was haben die Apostel gemacht? Jesus ist Herr. In keinem anderen Namen ist Heil und ist kein anderer Name den Menschen gegeben, wo sie selig werden können, als der Name Jesus. Der mit den Zähnen geknirscht. Die haben gesagt, ihr könnt alles reden, ihr könnt von Herrgott reden, könnt vom Allerhöchsten reden, könnt vom Vater des Lichts reden, könnt von Gott Jahwe reden, könnt von allen, könnt alles erzählen, könnt alles erwähnen. Bloß eines nicht, Jesus. Durch Moses wird kein Kranker geheilt, der wird noch aussätzig. Ja, durch Moses sind die Leute aussätzig geworden. Miriam, die eigene Schwester. Durch Moses kam Plagen in Ägypten. Also, verstehst du, aber durch Jesus. Was passiert alles durch Jesus? Denk drüber nach. In keinem anderen Namen ist Heil. Von Gottheit erfüllt heißt von Jesus erfüllt. Den ganzen Tag, was würde Jesus tun? Was verherrlicht Jesus? Was macht Jesus groß? Wie kann ich meinem Jesus etwas näher kommen? In ihm ist die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Also, wenn du Jesus berührst, berührst du Gott Vater und Gott Heiliger Geist. Und nicht nur das, du berührst den ganzen Himmel. Du bist mit dem Himmel plötzlich im Kontakt. Und Jesus ist der Kontaktpunkt der Herrlichkeit, der Kontaktpunkt des Lebens. Jesus ist der Kontaktpunkt des Lichts. Jesus ist der Kontaktpunkt der Kraft in meinem Namen. Da wird aufgezählt, was wir alles können. Teufel austreiben, in seinem Namen Kranke heilen, was Giftiges trinken und wie viel Gift musst du tagtäglich schlucken. Schon wenn du Haarspray nimmst, vergiftest du dich. Deine Haut schluckt mehr, als du denkst. Deine Haut ist das größte Organ an deinem Körper. Und dann mit deinen ganzen Cremchen und Salben und Duschbad und Gels und was sonst alles ist. Du wirst ja richtig vergiftet. Du kannst noch so grün essen und noch so vegetarisch leben. Das nützt nichts. Und dann, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden. Und weißt du, Jesus in uns entgiftet uns. Jesus in uns entgiftet, ob du das glaubst oder nicht. Weißt du, ich glaube, denn die ganzen Probleme, was wir haben, sind geistige Probleme. Der Mensch ist ein geistiges Wesen. Der Mensch ist ein geistiges Wesen. Und zwei Drittel des Menschen ist Geist. Und macht den Geist, das Körper ist nur ein Teil, aber nur der sichtbare Teil. Und wir leben viel mehr in der unsichtbaren Welt. Wir werden bestimmt vom Unterbewusstsein, nicht von dem Bewusstsein. Wenn ich anfangen würde zu denken, Herz, du musst klopfen, so und so viel Mal in der Minute und so weiter, ich würde es vergessen manchmal. Oder unser Gleichgewicht. Was wir leben ausschließlich vom Unterbewusstsein. Und deshalb, wenn Jesus das Sichtbare und das Unsichtbare muss erfüllt werden von Jesus, dass du nachts von Jesus träumst. Das ist, nachts Engel bringen dir Jesus nahe und du sollst ihn Jesus nennen. Ja, nachts wirst du von Engeln belehrt. Und nachts ist die beste Stunde für Bibelstunde. Nachts ist, wo du die beste Glaubensgrundlagenkurs bekommst. Nachts, da wirst du belehrt und nachts bist du in der Gegenwart Gottes. Nicht in den Albträumen, aber wichtig ist, wie schläfst du ein. Wichtig ist, wie schläfst du ein, wenn du sagst, Gute Nacht, Heiland. Und ich möchte nur träumen, wenn du mir einen Traum gibst. Dann wirst du gute Träume haben. Ansonsten wird der Teufel dich bombardieren mit Horrorträumen und Horrorvisionen und Albträumen und so weiter. Es ist so wichtig, wie wir einschlafen. Ihr habt bei Rauschgiftsüchtigen gemerkt, wenn sie einen LSD-Trip geworfen haben oder wenn sie sich gespritzt haben, bevor sie sich gespritzt haben, was sie zuletzt gedacht haben, das waren sie. Und das haben sie weitergemacht und weitergesponnen und weiter fabriziert. Und das, was du als letztes denkst, bevor du einschlafst, das ist, wie deine Nacht bestimmt wird, die nächsten 8 Stunden aussehen. Und 8 Stunden sind 8 Stunden von deinem Leben. Und in diesen 8 Stunden kann viel passieren. Und wenn du mit dem Herrn einschläfst, erfüllt sein von Gott reicht nicht aus, dass ich nur den ganzen Tag schufte und arbeite und mich zu Tod rackere. Das ist nicht erfüllt sein für Gott. Erfüllt sein, in die Ruhe Gottes einzugehen. Bevor Gott irgendetwas macht, macht der Feierabend. Er ruhte. Und aus der Ruhe heraus, aus dieser Sabbatruhe heraus, da sind wir erst kreativ, da sind wir erst schöpferisch, da leisten wir erst etwas. Erfüllt sein von Gott heißt, zuerst einmal in die Ruhe Gottes eingehen. Und die Bibel sagt, dem Volke Gottes ist eine Ruhe vorhanden. Dem Volke Gottes ist eine Ruhe vorhanden. Du bist in dem Frieden Gottes. Und aus dem Frieden Gottes heraus agierst du. Aus dem Frieden Gottes heraus veränderst du die Dinge. Erfüllt sein von Gott. Deshalb so wichtig, wie schläfst du ein? Am besten du schläfst mit einem Bibelwort ein. Ich denke deshalb, ist die letzte Stunde des Tages ist so wichtig, wie du einschläfst. Wenn du mit bösen Nachrichten einschläfst, wenn du mit irgendwelchen Sorgen einschläfst, wenn du mit Sorgen einschläfst, ich kann dir sagen, da verfolgen dich, da träumst du von Wassern und was weiß ich was, die ganzen Sorgen, wie man sie symbolisiert in der Traumwelt oder deutet, dann träumst du nur Horrorgeschichten. Du rennst und niemand jagt dich im Traum. Da bist du morgens geschweißt, gebadet, denkst, Mensch, habe ich im Bett heute gemacht. So sieht es dann nachher aus. Ja, geschwitzt, verschwitzt, verkämpft, die Bettdecke verrammelt. Wenn du nachts einschläfst, wenn du abends einschläfst und sagst, lieber Heiland, ich gebe dir alles ab. Ganz arg wichtig. Von der Gottheit erfüllt, ich gebe dir alles ab. Herr, ich lege das alles in deine Hände. Ich weiß, ich kann die Rechnungen nicht bezahlen. Ich weiß, ich kann meine Kinder nicht bewahren. Ich weiß, ich kann meinen Partner nicht beschützen. Und ich kann meinen Haushalt, ich kann das nicht. Herr, aber ich gebe das dir ab. Es ist so wichtig, dass wir alle unsere Sorgen ihm abgeben und für ihn sorgen lassen, ihn machen lassen. Und ich sage dir eines, in der Nacht, wenn du schläfst, arbeitet der Herr. Wenn du stille bist, kämpft er für dich. Ihr sollt stille sein und ich will für euch streiten. Das ist von der Gottheit erfüllt sein, dass der Herr für uns arbeitet. Das ist ein fantastisches Leben. Und der Herr gibt den Seinen, das ist wirklich wahr. Nicht, dass die schlafen. Nein, wenn du nachts schläfst, Gott schläft noch schlummert. Dann macht Gott Überstunden. Da machen die Engel Überstunden, wenn du schläfst. Deshalb ist es so wichtig, ich möchte heute Morgen betonen, dein Nachtleben ist wichtiger wie dein Tagleben. Dein Nachtleben ist wichtiger wie dein Tagleben. Denk drüber nach. Wenn du es verstehst, verstehe ich. Und wenn du es richtig begriffen hast, dann wirst du nachts von Gott erfüllt sein. Und die Nacht gehört dir und sonst niemand. Und die Nacht gehört dir und in dieser Nacht kannst du Gott zur Verfügung stellen und sagen, Herr, erfülle mich. Du siehst, ich bin so ausgepowert, so ausgebrannt, so ausgelaugt, so erschöpft, was von mir die Leute tagsüber alles erwarten. Ich kann es nicht geben. Gott pumpt mich voll von deiner Herrlichkeit. Und ich sage, du kannst auf dem Berg Gottes sein, kannst den Thron Gottes sehen. Das passierte alles in der Bibel. Ich war am Tag des Herrn. Du kannst, und alles Große, das haltet euch noch fest, passiert in der Bibel immer um Mitternacht. Alles Große passierte um Mitternacht, wo es am dunkelsten war, wo es absolut nichts mehr ging. Um Mitternacht wurden die Kinder Israel aus Ägypten herausgeführt. Um Mitternacht, Paulus und Silas, da wo die anderen schnarchen, loben sie und preisen sie Gott. Um Mitternacht. Und der Herr verschafft ein Erdbeben. Und der Herr verändert die Dinge. Und die Wunden, die noch vor ein paar Minuten schmerzen, diese Wunden werden plötzlich gereinigt. Und plötzlich ist dieser Kerkermeister sogar noch ein Bruder in Christus, der vorher noch geschlagen hat. Gott verändert so plötzlich die Dinge. Jakob hat die ganze Nacht mit Gott gerungen. Und vielleicht wird deine Nacht auch so eine Penilstunde sein, wo du die ganze Nacht mit Gott kämpfst. Gott, du siehst, mein Bruder, meine Schwester, meine Geschwister, meine Freunde, meine Glaubensgeschwister, die Gemeinde, die ganze Welt hat sich gegen mich verschworen. Und dann ringst du die ganze Nacht und dann sagst, oh Gott, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Die ganze Nacht, Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Und dann, die Sonne ging auf beim Jakob. Dann geht die Sonne in deinem Leben auf. Und es gibt nichts Schöneres als Sonnenschein. Die Sonne ging auf. Die ganze Nacht ringen. Auch das gehört zum christlichen Leben, dass wir eine ganze Nacht vor Gott verbringen. Vielleicht wirst du eine ganze Nacht auf deinen Knien liegen und sagen, Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Und immer wieder dein Unterbewusstsein, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Immer wieder, bis dein Unterbewusstsein glaubt, ich werde von Gott nicht verlassen und Gott lässt mich nicht in Stich, Gott lässt mich nicht zuschanden werden. Alles Große wurde im Traum gegeben. Wir haben in der Bibel 39 Träume und ihre Bedeutung und ihre Auslegung. Weißt du, Gott will mit uns reden, mit uns handeln, mit uns wirken, uns begegnen. Und wir haben keine Zeit für Gott. Und wir sollten uns die Zeit nehmen. Und wenn wir sie nicht haben, dann stehlen. Und nachts ist die Zeit, wo wir uns die Zeit stehlen. Ich lege da, Herr. Herr, tagsüber muss ich immer geben, immer grad stehen, immer mich behaupten, immer mich beweisen. Nachts ist die Zeit, wo Gott an mir arbeitet. Und dann Plus und Minus. Das ist, wie das dann funktioniert, Plus und Minus. Und nachts füllt mich der Herr, nachts stärkt der Herr mich, nachts bringt er mich wieder auf die Beine, nachts erquickt er mich, nachts sehe ich die Vision für mein Leben und dann stehe ich am nächsten Tag auf und ich gehe durch dick und dünn und nichts kann mich hindern und nichts kann mich halten, weil ich von Gott erfüllt bin. David ermannte in Gott, von der Gottheit erfüllt, ermannte in Gott. Wie hat er das gemacht, weiß ich nicht, aber ich kann dir schon sagen, wie er es gemacht hat, aber die Zeit würde mir nicht reichen. Jesus in uns, das macht das Leben erst interessant. Jesus in uns, das macht das Leben aufregend und spannend und stark. Jesus in uns, wer den Geist Christi nicht hat, ist nicht sein. Was heißt das alles? Wir haben Jesus aufgenommen und er will mit uns sein, er will in uns sein und er will durch uns wirken. Also Seele, Geist und Leib muss alles erfüllt sein von Gott. Nicht nur meine Seele lobt den Herrn. Naja. Was macht mein Geist? Philosophiert, meditiert, fantasiert oder spinnt. Hat bei euch auch der Geist schon mal gesponnen? Die Seele, Halleluja, Halleluja. Und der Geist sagt, oh Gott ist so weit weg, der kümmert sich nicht um deine Belange. Der kennt dich nicht, aber der weiß nicht mal, wie du heißt. Und der Körper, da tut's mir weh. Wir müssen Seele, Geist und Leib mit Christus erfüllen. Seele, Geist und Leib, erfüllt sein von der Gottheit. Nicht nur die Seele, lobe den Herrn, meine Seele. So Lobpreisabend heute Abend, alles wunderbar und gut. Aber weißt du, wir machen Lobpreisabend, da muss mein Körper mitmachen, da muss ich mitklatschen. Da muss ich dabei sein, alles was in mir ist, alle meine Glieder, mein Atem. Einatmen, ausatmen, alles, meine Lunge muss Gott loben und preisen, meine Stimme muss Gott loben und preisen, meine Augen müssen glitzern, loben und preisen den Herrn. Alles was in mir ist, lobe den Herrn. Und dann mein Geist, es ist Herrlichkeit mit ihm zu geben. Meine Gedanken sind beim Herrn. Wir müssen unsere Gedanken zum Herrn bringen. Ist so wichtig, Seele, Geist und Leib müssen sich auf Gott konzentrieren. Und wenn Seele, Geist und Leib sich auf Gott konzentrieren, dann bist du unschlagbar. Da heißt es ja, wo zwei oder drei eins werden. Wo Seele, Geist und Leib sich auf Jesus konzentriert. Wo 32 in meinem Namen versammeln. Oh, Seele, lobe den Herrn. Das macht die Seele schon immer. Die Seele spricht immer auf Geist an, auf Gott an. Aber der Geist, da braucht man gute Worte, gute Gedanken und so weiter, Prophezeiungen, prophetische Ideen, Inspiration und so weiter. Und jetzt, deshalb die Hände hoch. Weißt du, es ist so faule Beten, die Hände, so. Oder so. Die wissen nicht, wo sie die Hände unterbringen. Bei Frauen, die haben Probleme. Die haben da ein Jackett, die können nur in der Jacke irgendwo die Hände unterbringen. Oder so. Deshalb sagt die Bibel, die Hände hochheben. Weißt du, wenn du die Hände hochhebst, da kannst du nicht einschlafen. Da funktioniert der Kreislauf. dann, weißt du, dann muss alles zirkulieren. Das hat etwas auf sich, wenn wir die Hände hochheben. Wir sollen also, Paulus sagt, ich will, dass die Männer oder die Geschwister, die Gläubigen an allen Orten heilige Hände emporheben. Auch hier am Leopoldplatz. Heilige Hände. Steck mal die Hände. Das tut gar nicht so schlecht. Guck mal an. Und wink dem Herrn mal zu. Ist keine Sünde, dem Herrn zuzuwinken. Und du merkst schon, jetzt wird's warm. Da fließt was in mir. Lobe den Herrn. Alles, was in mir ist. Meine Nerven sollen Gott loben und preisen. Und damit, wenn du mit den Händen wackelst, loben und preisen deine Nerven den Herrn. Ja, deine Nerven regenerieren sich. Gott will, dass alles, was in mir ist, Gott lobt und preist. Wie hoch bist du jetzt gekommen mit deiner Hand? Nein, jetzt sag mal, wie hoch kommst du mit deiner Hand? Guck mal an, Lob und Dank. Noch höher, noch höher. Nein, du nicht, sie. Sie hat einen Schlaganfall und sie muss, guck mal, probier es nochmal, wie hoch? 1, 2, 3, nochmals, noch ein bisschen. Guck mal, es kommt. Lob und Dank. Ich bin guter Hoffnung. Wenn ich sie sehe, wie sie hierher kommt, so kam sie hierher. Stimmt das, Schwester? Oh, ja, das war Katastrophe. Da habe ich gedacht, oh lieber Gott, was soll es aus ihr werden? Und jetzt nicht aufgeben. Wir machen weiter, bis du Akrobatik machst. Bis du Akrobatik machst. Ja. Herr, mit meinem Gott kann ich über die Mauern springen. Wenn du Gott nicht in dir hast, kommst du nicht hoch. Du kannst nicht mal einen Purzelbaum. Aber mit meinem Gott, Halleluja. Überleg einmal, was kann ich alles mit meinem Gott? Ich vermag alles. Paulus sagt, durch den, der mich mächtig macht, Christus. Paulus war nicht der größte Held. Er hat Angst gehabt, er hat gezittert. Er war manchmal unsicher. Aber er sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Christus in mir. Deshalb redet er von der Fülle Gottes. Er hat erlebt, was die Kraft Gottes vermag, von einem Tag zum anderen. Da zuerst mal Christusverfolger und dann Christusnachfolger, dieser Saul von Tarsus. Es gibt Heil nur in Jesus. Er ist dieser Schlüssel. Und plötzlich steht er überall und überall beweist er, dass Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Zuerst verfolgt er noch, zuerst fragt er noch ganz dumm, wer bist du? Und ich bin Jesus, den du verfolgst. Und jetzt kämpft er. 3 Tage Dunkelheit, 3 Tage Keller, 3 Tage Umnachtung, 3 Tage Depression oder was weiß ich, was es war. 3 Tage haben sein Leben total verändert. Und er steht da in Damaskus und behauptet, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Und wir denken, das geht nicht mehr mit rechten Dingen zu. Das ist ein fauler Trick oder was es auch immer sein mag. Das ist diese Veränderung. Wenn Christus in unser Leben hineinkommt, wir sind von einem Moment zum anderen, Halleluja, verändert. Wenn Jesus wirkt, wirkt er immer plötzlich. Wie wirkt er? Plötzlich, Halleluja, plötzlich. Ist das nicht großartig? Plötzlich, plötzlich. Die Wellen glätten sich. Plötzlich wird der Mensch vernünftig. Plötzlich. Wenn Gott wirkt, passiert es plötzlich. Und wir sollten mit der Wirkung Gottes rechnen und nichts mit irgendwas anderem. Mit der Wirkung Gottes. Herr, ich erwarte ein plötzliches Wunder von dir. Du solltest es erwarten, erglauben, erhoffen, erflehen. Und einfach darauf zuarbeiten, Herr, mir hilft nichts anderes. Guck mal, ich habe schon alles probiert. Ich habe alles durch. Es gibt keine Methode mehr und keine Diät mehr und keine Medizin mehr, was ich nicht ausprobiert hätte. Und jetzt, Herr, ich möchte, dass ein plötzliches Wunder mit mir passiert. Ein plötzliches Wunder. Der Heilige Geist, wenn jemand Geistestaufe bekommt, das habe ich schon erlebt, plötzlich spricht er, ohne gelernt zu haben, eine ganz neue Sprache. In der Schule hat er Probleme gehabt, die Sprache zu lernen. Und da spricht er plötzlich eine perfekte Sprache. Ganze Sätze. Wie ist das möglich? Der Heilige Geist kann es. Gott ist der Schöpfer aller Sprachen. Gott kann Wasser in Wein verwandeln, in Bruchteilen von Sekunden. Da braucht er nicht einen Prozess von ein guter Wein, 5 Jahre. So, nein, Gott macht das in 5 Minuten. Was andere 5 Jahre. Weißt du, wenn die Kraft Gottes auf unser Leben kommt, in 5 Sekunden kennen wir uns nicht mehr selbst. Vorher noch so und nachher total anders. Dort vorher depressiv und schwermütig und plötzlich fliegt man. Wird man getragen von Gott. Man fliegt nicht, wir fliegen nicht. Wir werden getragen auf Adlers Flügel. Ist doch nicht herrlich? Erfüllt sein von der Gottheit. Begeistert sein von Gott. Enthusiasmus, ein griechisches Wort. Aber ich habe gesagt, ich gebe euch keine Fremdwörter. Aber das ist Deutsch, oder Enthusiasmus, habt ihr das auch in Deutschland schon gehört? Erfüllt sein von der Gottheit heißt es. Erfüllt sein von der Gottheit. Weißt du, und das ist Erfüllung des Lebens. Und das bringt Erfüllung im Leben, wenn du von der Gottheit erfüllt bist. Wir sind auf Gott hin geschaffen, wir brauchen Gott, wir kommen von Gott her, das ist ja unsere Heimat, unser Zuhause. Und wir sehnen uns, wir sind so lange unruhig, bis wir die Erfüllung in Gott finden. Eine Frau ist erst glücklich, wenn sie einen Mann gefunden hat. Oder umgekehrt. Ein Mann ist glücklich, wenn er eine Frau gefunden hat. So, und der Mensch ist erst glücklich, wenn er Gott gefunden hat. Der Mensch ist erst glücklich, wenn er Gott gefunden hat. Egal ob Mann oder Frau. Wir sind erst glücklich, wenn wir Gott gefunden haben. Hast du Gott gefunden? Du hast vielleicht Religion gefunden. Spare die Mühe. Du musst Gott finden. Die Religion ist nur ein Weg, egal welche Religion. Alle Religionen sind gut und alle Religionen sind gleich schlecht. Egal, auch die christliche Religion, katholisch, evangelisch oder was weiß ich, welche Schattierung, Buddhismus, Hinduismus, alles sind Wege zu Gott. Suchen, wo finde ich Gott? Aber Jesus sagt, ich bin der Weg. Alle Wege führen bis zu Jesus. Und alle können Jesus irgendwo integrieren. Der Hindu kann Jesus integrieren, der hat keine Probleme mit Jesus. Der Buddhist auch nicht, der Mohammedaner auch nicht und die Christen auch nicht. Aber er ist der Weg, der uns zum Vater führt. Alle Wege laufen bei Jesus zusammen und dann der Weg zum Vater geht nur über Jesus. Das ist ganz großartig, dass du das begreifst. Wenn du das mal begriffen hast, auch der Kommunismus bringt uns zu Jesus. Ja, Kommunismus, der Kommunismus oder Atheismus, Gottlosigkeit. Und alles ist eine Sehnsucht nach Gott. Man bekämpft etwas, wenn etwas nicht existiert, warum muss ich da Millionen aufbringen, um das zu beweisen, dass es nicht existiert? Warum muss ich das beweisen? Aber auch der Kommunismus ist eine Religion und die haben auch ihre Trinität. Marx, Engels und Lenin. Ja, das ist ihre kommunistische Trinität. Ja, ist alles religiös. Die ganze Welt, die ganze Menschheit, alles ist religiös. Alle suchen den verlorenen Gott. Und Jesus sagt, ich bin gekommen. Wenn ihr mich habt, habt ihr Leben und volles Genüge. In ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Und dann kommst du zu dieser Fülle. Manchmal brauchen wir 3 Tage Dunkelheit, bis wir das begreifen. Gott hat die Fülle seinen Kindern verheißen und seinen Söhnen verheißen. Hier habe ich gelesen in meinem Textwort, dass wir es bekommen, weil Gott es so will. Weil er seinen Söhnen es verheißen hat, seinen Kindern verheißen hat. Wir sollen voll der Herrlichkeit Gottes werden. Gott hat keine Stiefkinder oder so Straßenkinder. Gott hat keine Straßenkinder, Gott hat keine Stiefkinder. Jeder, der zu Jesus gehört, gehört heute Morgen zu Gott. Kannst du Amen sagen? Und selbst wenn du nur Jesus buchstabieren kannst und wenn du keine Ahnung hast von Jesus, wenn du nur den Namen des Herrn anrufst, wirst du gerettet werden, egal wo du bist. Selbst wenn du im Lazarett liegst, in der Hölle liegst oder wo du auch immer liegst, wenn du den Namen Jesus buchstabieren kannst, kannst du gerettet werden. Wer den Namen des Herrn anruft. Ich habe von einem Jungen gehört, ein Schiffsjunge war da irgendwo, war unterwegs, natürlich von zu Hause weggelaufen, zur See gegangen und dann ist er irgendwo oben und hantiert, ein bisschen leichtsinnig und fällt runter und die Mutter hat gesagt, wenn du in Not bist, ruf den Namen des Herrn an. Und dann fällt er, stürzt er vom Seil, von oben vom Masten, stürzt in die Tiefe und das ist ziemlich hoch, solche Masten, dann schreit er nur Jesus. Und während er Jesus anfängt zu rufen, bekommt er fast es da an einem Seil und hält sich fest und wird gerettet. Und er sagte, das hat mein Leben so verändert, den Namen Jesus. Selbst im Fallen, selbst wenn einer zum Fenster rausspringt und Jesus anruft, bevor er den Boden erreicht, ist er gerettet. Ja, wir sind manchmal so verrückt und denken, Gott arbeitet in Bruchteilen von Sekunden. Gott braucht keine Jahre, Wochen und Monate. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Egal was es ist. Du musst nur den Namen des Herrn anrufen, guten Morgen Jesus sagen. Ich habe das nur guten Morgen gesagt, damit ihr versteht. Wir brauchen etwas Plastisches, was Greifbares. So, deshalb sage ich das auch so, einfach sag Jesus. Wenn du nicht mehr weiter weißt, sag Jesus. Ich weiß nicht mehr weiter. Hat Mittel und Wege. Gott scheitert es nie. Gott wird nie zu kurz kommen, Gott wird nie versagen. Gott hat keine Stiefkinder oder dass er nur besonderes Volk oder besondere Gruppe, besondere Clique liebt. Gott liebt alle, die beten und die nicht beten. Ja, auch die, die jeden Morgen, ich freue mich für meine Geschwister, die jeden Morgen von 6 bis 7 beten. Gott segnet sie doppelt, dreifach und vierfach. Aber Gott segnet auch die, die nicht beten. Was sagst du jetzt, Bruder Matutis? Weißt du, rufe mich an in der Not. Vielleicht brennt es bei dir noch nicht zu Hause. Wenn bei dir mal zu Hause was brennt, dann rufst du. Dann muss dir auch niemand mehr sagen, wie man betet. Weißt du, wenn ein Flugzeug in 10.000 Meter Höhe in Turbulenzen kommt, da gibt es keine Atheisten mehr. Da fangen sie alle nacheinander zu beten. Oh Herr, hilf. Ich bin, glaube ich, in Wissapatan, wir kamen in einem Zyklon rein. Und neben mir saß da, Herr, oder jemand rief, Lord, oder so. Plötzlich haben wir überall gehört, als wir da so runtersackten in einem Zyklon. Plötzlich waren alles fromme Leute im Flugzeug. Alle waren plötzlich religiös. Ja, das werde ich nie vergessen, diesen Fall. Einige Meter, vielleicht 100 Meter in die Tiefe. Und dann ging das wieder weiter. War mal so erleichtert, dass das halt vorbeigegangen ist. Wer in Jesus ist, in dem ist Jesus. Wer mit Jesus wandelt und lebt, in dem ist der Herr. Ich will eine Bibelstelle lesen, 1. Korinther Kapitel 2, 6 und folgende Verse. Auch wir verkündigen tiefsinnige Weisheit. Was du hier hörst, ist tiefsinnige Weisheit, auch wenn es Humor und spaßig ist und fröhlich zugeht. Wir sind, Kinder Gottes sind fröhliche Menschen, oder? Luther hat gesagt, wenn ich nicht lachen dürfte, möchte ich nicht in den Himmel. Das ist Martin Luther, also ich möchte auch bei Martin Luther sein im Himmel und da will ich lachen und mich freuen an Gott und sagen, Herr, du bist wunderbar. Auch wir verkündigen tiefsinnige Weisheit für alle, die dafür reif sind. Aber das ist nicht die Weisheit dieser Welt und auch nicht die ihrer Machthaber, die zum Untergang bestimmt sind. Vielmehr verkünden wir Gottes geheimnisvolle Weisheit, die bis jetzt verborgen war. Schon bevor Gott die Welt erschuf, hat er den Plan gefasst, uns an seiner Herrlichkeit Anteil zu haben. Also hör mal zu, bevor Gott die Welt geschaffen hat, bevor Luzifer fiel, bevor all das Schlimme passierte, was passierte, die Erde wüst und leer war, hat Gott einen Plan gefasst, uns, dich und mich, an seiner Herrlichkeit teilhaben zu lassen. Fast so, wie es fassen kann. Das ist diese göttliche Weisheit. Noch bevor irgendetwas passiert an diesen negativen Dingen, was wir hier in der Bibel haben, diese schaurigen Geschichten vom Sündenfall von Adam und Eva, hat Gott den Plan gefasst, uns Anteil zu geben an seiner Herrlichkeit. Aber keiner von den Machthabern dieser Welt konnte Gottes weisheitsvollen Plan durchschauen. Sonst hätten sie den Herrn der Herrlichkeit Gottes nicht ans Kreuz gebracht. Es heißt ja in der Heiligen Schrift, was kein Auge jemals gesehen und kein Ohr gehört hat, worauf kein Mensch jemals gekommen ist, das hält Gott bereit für die, die ihn lieben. Uns hat Gott dieses Geheimnis enthüllt durch seinen Geist, den er uns gegeben hat. Denn der Geist Gottes erforscht alles, auch die geheimsten Absichten Gottes. Und eines der geheimsten Absichten Gottes ist, mich teilzuhaben am Ursprung meines Lebens. Halleluja. Bevor ich verletzt wurde, bevor ich abgelehnt werden konnte, bevor meine Eltern mich zurückweisen konnten, bevor mich irgendjemand diskreditieren und diskriminieren konnte, hat Gott mich gewollt. Das sind diese ewigen Absichten Gottes. Und bevor ich sündigen konnte und bevor ich Irrwege gehen konnte, sogar vielleicht in eine Sekte landen konnte oder mich verwickelt habe in irgendwelche abstrakte Dinge, verrückte Dinge, hat Gott eine Absicht für mein Leben gehabt. Ich will den Kerl herrlich machen und teilhaben lassen an meiner Herrlichkeit. Und jetzt durch Jesus Christus hast du Teil an dem Heil Gottes. Dazu gehört auch die Gesundheit. Der Teufel macht dich mit Virus krank. Der Teufel versucht dich irgendwie zu blockieren, zu verhindern. Aber Gott hat eine Absicht. Ich bringe ihn ans Ziel. Ich werde das, was ich mir vorgenommen habe, in ihm vollenden. Gott hat uns sehr viel zu geben, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat. Lass uns das belassen so. Es ist so wichtig, dass wir den Sohn Gottes haben. Erfüllt sein von der Gottheit, ganz schnell. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer kennt diese Bibelstelle? Ist das nicht herrlich? Wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. Du brauchst nichts mehr anders. Was du brauchst, ist Jesus. Und nochmals Jesus und nochmals Jesus. Hast du eine Ahnung, was alles in Jesus auf dich wartet? Kannst du das vorstellen? Kannst du das mal ausmalen heute? Setz dich mal heute Nachmittag hin beim Kaffee trinken und sitz dich mal so im Liegestuhl und lehn dich zurück und sag, Herr, ich will mir mal ausmalen, was ich alles so in dir habe. Fang an, dir so ein paar Skizzen zu machen. Er ist uns alles. Ich habe so ein schönes Lied. Und die alte Schwester, die kann es bestimmt noch singen. Stern, auf den ich schaue. Fels, auf den ich stehe. Führer, dem ich traue. Stab, an dem ich gehe. Brot, von dem ich lebe. Quell, an dem ich ruhe, Ziel, das ich erstrebe. Alles, Herr, bist du. Ist das nicht schön? Alles, Herr, bist du. Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her? Ohne dich, wer nehme meine Bürde wer? Ohne dich zerstieben würden nur im Nu Glauben, Hoffen, Lieben. Alles, Herr, bist du. Alles, Herr, bist du. Ich bedauere die Christen, die so jammern, die solche Jammerlappen sind. Die so jammern, die wissen nicht, wie reich sie in Christus sind. Wir sind reich in Gott. Wenn du das mal einmal bewusst wirst, wie reich du in Jesus bist, alles, alle Schätze der Weisheit, der Erkenntnis, der Liebe, der Güte, des Glaubens, der Hoffnung, des Lebens, der Gesundheit, der Kraft und Stärke, alles liegt in Jesus, da würdest du nicht mehr betteln.
Bitte.
Da würdest du auch nicht mehr so sitzen. Weißt du, wie du dann sitzen würdest? So. Du würdest Gott loben und preisen. Weißt du, so sitzen Bettler. Guck mal, geh mal auf den Marktplatz. Eine milde Gabe, die gucken nicht mal dich an. So sitzt ein Bettler. So sitze ich nicht. Ich sitze so. Halleluja! Preis dem Herrn! Du preist den Herrn. Da würden wir uns da nicht mehr so viel vormachen. Weißt du, was die ersten Christen hatten? Gold und Silber hatten sie nicht. Und das bisschen, was sie noch hatten, haben sie verkauft. Und dann geben sie Jesus weiter. Jesus ist ihr Schatz, ihr Reichtum, ihr Besitz. Nicht eine Theorie über Jesus, sondern sie kannten die Person Jesus. Sie sind mit Jesus gewesen, sie haben Jesus gesehen, sie haben Jesus erlebt, sie haben mit Jesus gegessen. Ihr Lebenskonzept war Jesus. Und die da glauben, in meinem Namen werden sie vertreiben, Teufel. Und du kannst alles noch andere, nicht nur der Teufel ist nur der Schlimmste. Du kannst auch alles andere vertreiben, Krankheit vertreiben. Krankheit, geh, im Namen Jesu. Geh, im Namen Jesu. Du kannst der Krankheit gebieten, im Namen Jesu zu gehen. Nicht in deinem Namen und nicht in meinem Namen und nicht im Namen von Billy Smith oder Bruno Gröning und weiß ich sonst noch irgendwelchen Hinz und Kunz und Müller und Meier. Im Namen Jesu. Weißt du, es gibt dumme Leute, die pflanzen da irgendwelche Bilder im Blumentopf und warten, dass es aufgeht und Gesundheit gibt und dann essen sie die Paprikas. Kranke Leute. Christusmystik. Vergiss den ganzen Schmarrn. Jesus ist sein Name. Halleluja. 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 Jesus ist sein Name. Jesus ist seine Kraft. Diese Person Jesus. Da muss alles weggehen. Hast du Sorgen? Sorgen, weg. Wir haben hier Amy. Ich weiß nicht, wie viele von euch noch diese Frau kennen. Amy. Weißt, da war irgendjemand, hat vorne was gebetet. Ich habe sowas noch nie erlebt. Aber da wurde für irgendwas gebetet hier vorne. Dann nimmt sie die Jacke oder irgendwas und schnappt sich. Und plötzlich rennt die Frau nach hinten raus und macht die Tür auf, reißt die Tür und schmeißt raus. Und ich sage, so Schwester, dein Problem ist jetzt rausgeschmissen im Namen Jesu. Schmeiß dein Problem im Namen Jesu zum Fenster raus. Ja, ja. Nur pass auf, dass unten niemand erschlagen wird. Aber schmeiß dein Problem zum Fenster raus. In der Bibel und werft sie hinaus in die äußerste Finsternis. Steht immer wieder in der Bibel. Warum machst du das nicht mit deinem Problem? Warum schleppst du dein Problem so mit dir rum? Und quälst dich und plagst dich. Du bist reich in Gott. Entdecke dein Reichtum. Jesus hat so viel Blinde und Taube geheilt. Ich habe mich gefragt, als ich das so gelesen habe. In Jesus ist alles drin und ich möchte das noch abschließend und abrunden. In Jesus ist alles enthalten. Und er hat so viele Blinde und Taube geheilt. Und ich habe mich gefragt, warum? Das kann nur Jesus, Blinde und Taube heilen. Ein Blinder weiß, dass er nicht mehr sehen kann. Sein Nerv ist geschädigt. Er kann sich selbst nicht mehr heilen. Er kann sich noch so viel anstrengen und noch so viel gucken und noch so viel trainieren. Er kann sich vielleicht ein bisschen verbessern, aber es ist alles sinnlos. Die beste Therapie hilft nicht bei Taube und Blinde. Es hilft auch keine Buße. Da hilft auch nicht, dass du jetzt hergehst und sagst, jetzt, das gilt auch für andere Krankheiten, nicht nur für Blinde und Taube, aber das ist das Schlimmste, das ist so die Spitze all dieser Dinge. Und ja, jetzt machst du innere Heilung, jetzt machst du das durch und machst das durch und machst das durch. Die ganzen Therapien, was auch Seelsorge. Jesus hat die Blinden geheilt. Sogar Blindgeborene, die keine Pupillen hatten, hat er geheilt. Also menschlich unmöglich. Und Nerven haben wir, sagen die Wissenschaftler, regenerieren sich nicht mehr. Nerven regenerieren sich nicht mehr. Egal welche Nerven das sind, auch deine gestressten Nerven, auch wenn du einen Nervenzusammenbruch gehabt hast, diese gestressten Nerven regenerieren sich nicht mehr. Kannst machen, was du willst, das, was du bist, bleibst. Aber Gott sei Dank, es gibt Jesus. Halleluja. Es gibt Jesus. Kannst du sagen, kannst du Amen sagen? Es gibt Jesus. Jesus ist der Regenerierer Gottes. Halleluja. Was ich jetzt sage, werde voll von Gott und dann fangen sich deine Nerven zu regenerieren, ob du das glaubst oder nicht. Ich habe schon Sachen erlebt in meinem Dienst in den 36 Jahren, wo ich predige, wie sich Nerven regenerieren. Alles, was sich nicht mehr regeneriert, das ist eine Sache für den Heiland, ein Fall für Jesus. Halleluja, ein Fall für Jesus. Alles, was hoffnungslos ist, ist ein Fall für Jesus. Solange noch ein Gramm Hoffnung da ist, ist er noch für den Doktor gut. Oder für den und jenen. Aber was nichts mehr geht, ist ein Fall für Jesus. Was sich nicht mehr erneuert, er erneuert uns von Tag zu Tag. Und jetzt, wenn du voll von Gott bist, dann kannst du dich hinstellen. Das machst du, wenn du Nervenprobleme hast, gleich welcher Art. Dann sag, oh Herr, und jetzt in deinem Namen regenerieren sich alle meine Nerven. Und lass jetzt Gott an dir wirken. Lass Gott arbeiten. Er ist der Schöpfer, der die Nerven geschaffen hat. Und er hat auch die Mischung, um deine Nerven zu verdünnen, zu verdicken, dünner und stärker zu machen, zu verstärken. Er hat die Mischung, die Lösung des Problems in seiner Hand. Er hat es. Was sich nicht mehr verändert, das verändert er. Das ist Jesus. Und er hat immer so hoffnungslose Situationen, wo Menschen am Ende waren, egal mit was es waren, die waren am Ende. Und der Herr hat die Dinge verändert. Was sich nicht mehr belebt, nicht mehr wiederbelebt, hat er belebt. Lazarus, komm raus, dieser stinkende Kerl. Kommt raus im Namen Jesu. Herr, bemühe dich nicht, ist alles hoffnungslos. Und genau das ist der Fall, wenn du von Gott erfüllt bist. Du musst aufhören, an einen Gott zu glauben, der damals existiert im Alten Testament, irgendwo vor 2000 Jahren. Jesus ist heute up to date, heute aktuell, derselbe heute. Er war gestern derselbe und wie er gestern war, so ist er heute und so wird er morgen sein und wird übermorgen sein und wird in alle Ewigkeit so sein. Das ist das Einzige, was sich nicht verändert. Alles andere verändert sich auf der Welt. Gott verändert sich nicht. Der nimmt weder zu noch ab. Du nimmst zu und du nimmst ab. Aber er nicht. Probleme nehmen zu, nehmen ab. Er nicht. Das ist das Gewaltige am Evangelium. Und Dinge, die ein Mensch nicht verändern kann, verändert er mit einem kleinen Finger, mit einem Klacks. Ein Wort und schon geschieht. Sprich nur ein Wort, oh Herr. Und jetzt stehst du in der Gegenwart Gottes und du musst so lange stehen bleiben, in der Sonne Gottes, in der Liebe Gottes, in der Gnade Gottes, bis es passiert. Die meisten Leute laufen weg. Weißt du, Wunder dauern etwas länger. Habt ihr schon gelesen? Da gibt es solche frommen Sprüche. Wunder dauern sofort, Unmögliches wird sofort erledigt, aber Wunder dauern etwas länger. Ja, und du brauchst ein Wunder. Und die meisten Leute rennen weg, noch bevor das Wunder passiert. Die geben Gott keine Chance. Die warten nicht auf den Herrn. Auf den Herrn muss man warten. Erfüllt sein von Gott. Wir haben gehört in der Bibelstunde, Geduld tut euch Not. Auf Gott warten. Herr, ich lasse dich nicht. Du kannst mich totschlagen. Du kannst mit mir machen, was du willst. Ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn. Diese Geisteshaltung müssen wir einnehmen, wenn wir von Gott was haben wollen. Wir müssen nichts tun, nur Gott nicht lassen. Nur nicht aufhören. Herr, ich stehe hier. Ich erwarte, du hast das mit der Wüste gemacht damals, du hast mit der alten Schöpfung gemacht und du kannst auch mit mir eine neue Schöpfung machen. Und wenn ich das Wort neue Schöpfung höre, dann, wenn dein Geist erneuert wird, wird auch dein Fleisch erneuert. Der Lazarus, der stank. Also da war nichts mehr da. Die ganzen Gehirnzellen waren Blackout. Schluss, vorbei. Die haben kein Leben mehr in sich gehabt. Der stinkt schon. Nach 3 Tagen stinkt man in Orient. So, der stinkt. Also total hoffnungslos. Die Würmer fielen nur noch, aber die waren schon unterwegs. Und der stinkt hoffnungslos. Und genau da geht Jesus hin und sagt, Lazarus, komm heraus. Wenn der Herr ein Wort anfängt, über dein Leben zu sprechen, passieren Wunder. Ja, Herr, wenn du hier gewesen wärst. Der Herr ist da. Nicht erst im tausendjährigen Reich. So viele Menschen erwarten ihre Wiederherstellung ihrer Nerven, Taubheit oder Blindheit oder andere Sachen. Ja, wenn Jesus wiederkommt in seinem Reich, in seinem Paradies, werde ich alle Zähne, alles haben, werde ich blendend sehen und so weiter. Ja, im Paradies. Nein. Wir sollen jetzt mit Christus wandeln und jetzt uns gar nicht so groß kümmern und scheren, was die Welt sagt, was das Gefühl sagt, was die Umstände sagen. Wir glauben, was der Herr sagt. Erfüllt sein von Gott. Sprich nur ein Wort. Glaubst du das? Ja. Bei Jesus regeneriert sich alles. Da kommt das alles wieder. Da bringt es wieder. Sogar der Heilige Geist, er wird euch alles wiederbringen. Als ich das gelesen habe, ich habe mich geärgert. Ich habe mich geärgert, dass ich lange Zeit dummes Zeug geglaubt habe. Er wird alles wieder erinnern. Und wir glauben das an Erinnerung, dass wir alles wiederbekommen. Aber da heißt es im Original, und er wird euch alles wiederbringen. Und das ist nicht nur, dass meine Erinnerung wieder zurückkommt, mein Gedächtnis wieder zurückkommt, dass ich dann mit 95 Jahren mich noch an alles erinnern kann, was ich in der Kindheit gemacht habe oder was passiert ist. Nein, er wird mir alles wiederbringen. Der Heilige Geist ist der Geist des Wiederbringens. Und deshalb ist so wichtig, dass in der Kombination Jesus und Heiliger Geist alles operiert und zusammenarbeitet. Der Jesus ist da und der Heilige Geist bringt uns Jesus in unser Leben hinein. Und alles, was Jesus gesagt hat, Bücher können es nicht fassen, was er gelehrt und gepredigt hat. Bücher, da wäre die Bibel dreimal so dick. Und jetzt haben wir schon Probleme beim Lesen. Was willst du denn dann machen? So, aber er wird alles wiederbringen, alles wiedergeben, die ganze Fülle. Und der Heilige Geist ist der Geist der Wiederherstellung. Der Geist, der Jesus aus dem Grab herausholte, derselbe Geist wird unsere sterblichen Leiber lebendig machen. Nicht den Geist und nicht die Seele, Leiber. Seele und Geist ist bei Gott, sowieso, kein Problem. Die wissen, was Gott ist. Die musst du nicht belehren von Gott. Da brauchst du auch keinen Engel dazu, aber für unseren Körper. Der wird unser sterblichen Leiber lebendig machen. Halleluja. Erfüllt sein von der Gottheit. Willst du das? Jetzt hätte ich noch eine Predigt, aber ich mache Amen und Schluss. Weißt du, wir wollen noch beten und Gott loben und preisen. Aber der Heilige Geist, hast du den Heiligen Geist empfangen? Und du solltest heute Nachmittag nach Hause gehen. Und wenn es nicht geht, komm heute Abend. Und du sollst den Heiligen Geist empfangen. Denn dann fängt an, das neue Leben zu pulsieren. Da fängt an, das neue Leben zu funktionieren. Wenn der Heilige Geist ist, der Geist des Lebens, der das alles jetzt, was Jesus war und ist, zustande bringt. Heute Abend machen wir Fortsetzung. Aber jetzt preisen wir den Herrn und sagen, Herr, danke, du bist der Regenerierer meiner Seele, meines Geistes und meines Leibes. Und ich will voll werden. Voll von deiner Herrlichkeit. Voll von deinem Sieg. Voll von deiner Kraft. Lass uns aufstehen und lass uns tanken bei Gott heute Morgen. Voll werden. Fahre nicht auf Reserve dein geistliches Leben. Oh, gerade noch, oh Heiland, ich habe gerade noch geschafft bis zum Gottesdienst. Diese Christen, die gerade bis zum Gottesdienst schaffen, sind arme Gotteskinder. Weißt du, wenn wir zusammenkommen im Gottesdienst, da soll jeder Psalmen, Lieder haben, da soll der Tank voll sein, Halleluja. Da soll das Herz voll sein, wenn es zum Gottesdienst kommt. Ich habe gerade geschafft. Oh, armseliges Christentum. Gott möge Gnade schenken, dass wir Psalmen, Lieder, Musik poetisch sind und kreativ sind, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen. Preis Gott. Vater, ich danke dir für deine Herrlichkeit heute Morgen. Wenn Menschen tanken wollen, ich möchte die Gelegenheit geben, hier zu tanken. Halleluja. Oh, geistlich aufzutanken. Komm nach vorne, während wir singen. Du sollst geistlich auftanken. All die Fülle ist in dir, oh Herr. Alle Schönheit ist in dir. Komm nach vorne und tanke. Vielleicht in Bruchteilen von Sekunden. Du kannst so viel bekommen. Ein Flugzeug in der Luft. Ich habe neulich Ding beobachtet. Ein Flugzeug in der Luft wird in kurzer Zeit aufgetankt. So schnell kannst du gar nicht gucken, wie das Flugzeug getankt wird. Und wir sind unterwegs. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Herr, ich will voll deines Geistes werden. Voll deiner Herrlichkeit werden. Voll der Fülle Gottes werden heute Morgen. Und die Fülle Gottes regeneriert meine Finanzen. Die Fülle Gottes regeneriert meinen Körper. Die Fülle Gottes regeneriert meinen Geist. Die Fülle Gottes regeneriert mein Herz, meine Ehe, meine Familie, der Heilige Geist. Geist, die Fülle Gottes regeneriert alles. Komm nach vorne, lass uns hier dem Herrn einen Altar bauen. Heiligen Geist, ich bin erfüllt von der Gottheit. Egal, was dein Pfarrer dir sagt, egal, was deine Kirche lehrt, du bist erfüllt von Gott. Halleluja, und lass dir das von niemand nehmen. Ich bin erfüllt von Gott. Halleluja, egal, was der Arzt sagt, du bist erfüllt von Gott. Egal, was das Finanzamt sagt, du bist erfüllt von Gott. Egal, was die Umstände sagen, du bist erfüllt von Gott. Egal, was deine Gefühle sagen, du bist erfüllt von Gott. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Halleluja, Halleluja, Halleluja. Egal, was dein Verstand dir sagt, du bist erfüllt von Gott. Halleluja, egal, was dein Körper dir sagt, du bist erfüllt von Gott. Danke, Jesus, danke, dass du in uns Wohnung nimmst. Christus in uns, Hoffnung der Herrlichkeit. Hoffnung der Herrlichkeit. Danke, Jesus. Praise Gott. Halleluja. Haben wir noch einen Chorus? Aufgibt. Halleluja. Du hast kein Recht, dich aufzugeben. Gott gibt dich nicht auf, egal was deine Situation ist. Jesus ist deine Hoffnung. Praise Gott. Wir singen noch einmal dieses Lied und es ist in der Hand Gottes. Bevor wir nach Hause gehen und auf Wiedersehen einander sagen, ganz schnell eine ganz kleine Geschichte. Bei der Überquerung des Atlantiks nach Amerika fuhren einige Schiffe und wie es auch ist, die haben zu viel Wasser verbraucht, Süßwasser. Und dann funkt ein Schiff dem anderen Schiff rüber, bitte könnten Sie zu uns kommen und uns Süßwasser geben, wir haben kein Trinkwasser mehr, unsere Leute am Schiff verdursten. Und das andere Schiff, das die Gegend kannte, funkt zurück und per Zeichen und sagt, wir kommen nicht rüber, wir geben euch kein Wasser. Ihr seid im Süßwasser, das Amazonaswasser, das ganze Süßwasser war da, ihr müsst nur schöpfen. Und so sind viele Gotteskinder, die schwimmen im Süßwasser, die schwimmen im Segen, die schwimmen in der Herrlichkeit, die schwimmen in der Salbung, die schwimmen in Jesus und sie wissen es nicht. Und die sagen, bitte gebt uns was von eurem Wasser, von eurem Öl oder was es auch ist. Schöpfe, du bist auf der Fülle, die Fülle trägt dich, die Fülle Gottes. Halleluja, das ist genug Süßwasser und du musst nicht verdursten. Gott segne uns und Gott schütze uns und Gott bewahre uns. Amen.